Wer bei uns anfängt, der hört nicht auf. Ich muss keine Diskussion bei Überstunden führen. Ich muss keine Diskussion beim Mehrwert, bei Mehrarbeit führen. Und wenn man sich streiten muss, was sicher ab und zu mal erforderlich ist, man macht es nie vor den Mitarbeitern.
Herzlich willkommen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast mit dabei, und zwar Gunnar Baumert von HTK Hamburg. Wir waren letztens erst beim Videodreh vor Ort und von da gibt es auch nochmal ein Video. Das heißt, jeder, der sich fragt, was macht HTK eigentlich und was macht den Arbeitgeber HTK aus? Da oben war Stina einmal vor Ort. Dazu gibt es auch ein eigenes Video. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Denn heute geht es darum, was man intern unternehmen muss, um überhaupt attraktiv zu werden für Fachkräfte. Das heißt, attraktiv werden für Fachkräfte wird ja nicht durch Marketing- und Recruiting-Maßnahmen irgendwie gelöst, sondern das Ganze fängt innen an. Man sagt ja auch immer so gerne in Hamburg, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Nein, man kann halt natürlich auch nur das reflektieren und dann das nach außen strahlen, was intern da ist. Nach dieser langen Anmoderation freut mich, dass du heute hier bist. Spannender Hintergrund bei dir ist ja, 3 Brüder, Geschäft übernommen. Stell dich doch gerne nochmal ganz kurz in eigenen Worten vor. Seit wann bist du in der Geschäftsführung bei HTK? Und ja, was macht ihr eigentlich bei HTK?
Ja, hallo Max. Erstmal, cool, dass ich hier sein darf. Schön, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Nach dem spannenden Dreh, den ihr bei uns im Unternehmen hattet in den letzten Wochen und der Präsentation der noch nicht veröffentlichten Ergebnisse. Aber das, was wir bisher gesehen haben, ziemlich cool. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Gunnar Baumert von der Firma HTK in Hamburg. Ich bin einer der geschäftsführenden Gesellschafter. Puh, wie lange bin ich dabei? Habe ich heute Morgen gerade noch mal kurz recherchiert. Tatsächlich seit 32 Jahren. Boah. Also ich sehe jünger und besser aus, als man das glaubt. Aber es ist seit 32 Jahren bin ich dabei. Ich bin nach meiner Ausbildung in das Unternehmen mit reingegangen, als mein Vater 1993 das Unternehmen im Rahmen eines Management-Buyouts übernommen hat. Mhm. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Idee, was ich werden wollte.
Was war deine Idee?
Ich wollte eigentlich damals als Düsentriebwerksingenieur zur Luftwaffe gehen, hatte aber dann einen doofen Autounfall und Vaterstaat wollte mich nicht haben. Also bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, Mensch, Papi, du bist ja jetzt selbstständig, hast ja jetzt ein Unternehmen, du bist ja jetzt Unternehmer. Das bedeutet, du hast ja Geld. Ich habe ein Auto, was kaputt ist. Ich habe eine Wohnung, ich habe ein paar Freundinnen. Das muss alles bezahlt werden. Und die Reaktion meines Vaters war spontan, ja, Montag 8 Uhr geht's los. Und so bin ich dann dazugekommen und habe also kleinere Aufgaben in dem Unternehmen übernommen, habe an der einen oder anderen Stelle mit Kunden telefoniert, habe ein bisschen Rechnung geschrieben, mich um Lieferungen gekümmert und habe sehr schnell festgestellt, dass es mir unglaublich viel Spaß bringt, mit Kunden zu sprechen, technische Lösungen irgendwo herbeizuführen, aus dem Gespräch heraus mit Kunden zu erfahren oder herauszuhören, was sie machen möchten,
ja,
und aus dem Standard heraus vielleicht eine kundenspezifische Lösung herauszuarbeiten. Und das ist auch das, was wir heute sehr gut können und wo wir uns auch spezialisiert haben, nämlich für Kunden die kundenspezifischen Lösungen herbeizubringen. Also immer dann, wenn andere Unternehmen sagen, ah ja, das könnte schwierig werden, das könnte kompliziert werden und kostet unglaublich viel Geld, dann springen wir meistens ein und sagen, ja, wir gucken uns das mal an, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Und dafür war es dann erforderlich, in den Jahren bis heute ein Team aufzubauen, was also all diese Anforderungen auch erfüllt.
Wie viel seid ihr jetzt gerade im Team?
Gute Frage, ich weiß das immer gar nicht so genau. Pi mal Daumen. Das ist, also wir sind so um die 30 Mitarbeiter, das wechselt immer mal so ein bisschen, da wir auch viel Mitarbeiter über Zeitarbeitsfirmen bei uns dazu holen, also für Projekte speziell dann ausleihen. Das können Programmierer sein, das können Mechaniker, Mechatroniker, Elektriker sein. Mhm. Ich habe einige Externe laufen, die als freie Mitarbeiter für uns dann projektbezogen mit eingebunden werden. Aber das Stammteam ist so um die 30 Mitarbeiter groß und die Frage, die ich häufig beantworten muss, ist, ah, wie lange arbeiten die Leute bei dir? Und das habe ich auch mal recherchiert, um mal nachzugucken. Und es ist tatsächlich also bei uns im Schnitt zwischen 8 und 10 Jahren sind die Mitarbeiter bei uns unterwegs.
Ja. Ja. Was macht ihr dafür? Also, dass Mitarbeiter im Schnitt 8 bis 10 Jahre im Unternehmen bleiben, das ist ja nicht selbstverständlich. Wie versucht ihr das ein bisschen zu verstärken?
Ich versuche, das Unternehmen von Anfang an, das ist eigentlich so ein ganz wichtiger Punkt, den ich mir auf die Fahne geschrieben habe, bedingt durch die Erfahrung, die ich als junger Mensch gemacht habe in meinen Anfangszeiten. Wenn ich in größere Unternehmen reingeschnuppert habe, habe ich festgestellt, es gibt immer den Chef, Und dann gibt es immer die Untergebenen. Es gibt das Personal.
Ja.
Für mich waren die Kollegen bei uns im Unternehmen nie Personal. Also ja. die ersten Mitarbeiter, die dann einen Arbeitsvertrag bekommen haben, externe Mitarbeiter, das waren nie Personal, das waren Kollegen, das war ein Team. Und für mich war immer ganz, ganz wichtig, es ist eine Familie. Ich verbringe die meiste Zeit meines Lebens von Anfang an in diesem Unternehmen.
Ja.
Und da ich so viel Zeit damit verbringe, ist die Familie immer mal zu kurz gekommen. Das heißt, meine Frau und ich, wir leben zwar zusammen, wir sind auch, habe ich auch festgestellt, seit 22 Jahren dieses Jahr verheiratet. Das ist auch nicht so ganz selbstverständlich. Aber für mich war es immer ganz wichtig, dass ich das Unternehmen als Familienunternehmen führe und dass ich meine Kollegen auch wie Familienmitglieder behandle. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, mal zu mir zu kommen, seine Sorgen, seine Ängste, seine persönlichen Probleme gerne auch abzuladen. Wobei ich da auch feststellen muss, dass ich da Grenzen setzen muss. Es darf nicht zu tief gehen. Aber ich glaube, alle meine Kollegen und alle meine langjährigen Kollegen, die mit dabei sind, sind nicht nur Mitarbeiter, sondern auch ein bisschen Freund, ein bisschen Freundin, weil wir eben doch das eine oder andere auch drüber hinaus anbieten. Wir sind eben nicht nur Arbeitgeber, sondern wir sind Familie.
Ja, du hast fleißig Zahlen recherchiert vor dem heutigen Tag, das merke ich schon, um auf jede Antwort gewappnet zu sein, ohne dass wir mal schnell googeln müssen.
Ja, ich hoffe
das. Parallel. Ich glaube, da sind wir auch sehr gut aufgestellt. Viele Unternehmen sagen ja sowas wie, bei uns ist familiäres Arbeitsklima, bei uns gibt es flache Hierarchien und das sind ja so typische Floskeln. Man muss ja aber auch Mitarbeitern irgendwie einen Raum dafür geben, das überhaupt zu äußern und überhaupt auf die Idee zu kommen. Wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter anfängt, zum 1.4. nehmen wir das mal als Beispiel, der würde jetzt anfangen, wie sorgst du dafür, dass er auf die Idee kommt zu sagen, ich frage Gunnar nach Rat? Und ich frage ihn nicht nur, wenn ich Urlaub machen möchte. Also wie sorgst du dafür, wie förderst du das?
Langer Prozess. Ist ein langer Prozess gewesen, bis ich an dem Punkt angekommen bin, wo wir heute sind. Ich habe das Geschäft von der Pike auf gelernt. Mein Vater, ein hanseatischer, sehr traditionsreicher Kaufmann, der eine klare Sichtweise auf das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber hat. Der Arbeitgeber gibt vor, der Arbeitgeber sagt, das ist zu tun und der Arbeitnehmer hat das auszuführen.
Ja.
Das habe ich viele Jahre auch so gemacht und das habe ich viele Jahre auch so gelebt und dafür habe ich viel Kritik und viel Schelte eingesteckt und manchmal habe ich mir auch dicke Ohren oder dicke Backen dafür abgeholt. Die Erkenntnis, dass also erstmal ein Mitarbeiter auch ein persönliches Individuum ist, das muss erstmal auch bei jedem Chef irgendwo wachsen.
Ja.
Ich glaube, es fängt damit an, vom Prozess, bis der Arbeitnehmer bei uns am 1.4. anfängt, gibt es ja die Bewerbungsgespräche. Und in diesen Bewerbungsgesprächen versuchen wir uns natürlich in erster Form erstmal auch als ein familienfreundliches Unternehmen, familieninhabergeführtes Unternehmen darzustellen. Wir bringen sehr viele Beispiele, wir versuchen die Qualifikation herauszuarbeiten, bringen aber auch viel von uns selber ein, berichten von anderen Kollegen, welche Erfahrungen in den Bereichen auch gemacht wurde. Das Ganze findet dann schon auf einer sehr persönlichen Ebene, aber immer noch auf einer sehr distanzierten Ebene statt. Das heißt, da sitzen wir uns alle noch.
Ja.
In dem Moment, wo der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, wechseln wir sofort ins Du.
Ja.
Das ist für mich ganz wichtig. Das sind Menschen um mich herum, mit denen ich die meiste Zeit verbringe. Da finde ich dieses Siezen, das ist heute auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also man kann das durchaus mit dem Duzen voranbringen.
Weißt du noch, wie wir damals gewechselt haben? Das war auch relativ ähnlich. Ich glaube, ihr saßt damals irgendwie zu viert in der Runde.
Genau.
Habt euch alle geduzt. Dann habe ich auch irgendwann gesagt, wollen wir jetzt nicht mal hier mit dem Sie aufhören? Das ist irgendwie sonst ein bisschen komisch.
Es ist schwierig. Also es ist vor allem für den Mitarbeiter schwierig, duze ich den Chef jetzt oder duze ich ihn jetzt nicht. Es gibt Leute, die sagen, das ist kein guter Weg.
Ja.
Ich bin der Meinung, das ist ein guter Weg, weil es eine persönliche Nähe schafft. Und diese persönliche Nähe ist das, was ich haben möchte. Nicht nur, weil wir uns duzen, sondern weil ich den Mitarbeitern auch sehr offen und sehr klar im Gespräch anbiete, was immer ist. Du kannst zu mir kommen. Ich habe immer ein offenes Ohr. Die Tür bei mir ist immer offen für alle Probleme. Und ich glaube, ich muss da gar keine große Werbung für machen. Ich hoffe es zumindest, dass ich es nicht machen muss. Weil ich glaube, dass die Kollegen, die neuen Kollegen, mit denen dann der Mitarbeiter vom 1.4. letztendlich zu tun hat, ihm genau das bestätigen.
Ja.
Dass sie tatsächlich auf die Frage hin, ist das wirklich so? Ist das wirklich so ein familiäres Verhältnis? Ich hoffe das zumindest,
ja,
dass das so bestätigt wird. Und wir tun einiges dafür, auf deine Frage zu kommen, wie schaffen wir das, die Mitarbeiter lange zu halten? Auch das ist ein langer Prozess gewesen, ein Lernprozess gewesen. So Kleinigkeiten. Letztes Jahr haben wir eine anonyme Umfrage gemacht. Warum kommt ihr gerne zur Arbeit? Was treibt euch an, zur Arbeit zu kommen? Was wünscht ihr euch von eurem Chef, von eurem Arbeitgeber? Gibt es Anmerkungen? Wir haben das durchaus ernst genommen.
Ja.
Wir haben gesehen, dass das familiäre Umfeld von allen irgendwo hervorgehoben wurde. Aber es kam auch Kritik in dem Sinne, dass gesagt wurde, wir würden uns schon ganz gerne ein bisschen mitnehmen,
ja,
oder mitgenommen fühlen. Also wir möchten gerne mehr Informationen haben und nicht einfach so, jetzt ist das so, sondern, ja, wir würden auch ganz gerne verstehen die Prozesse,
warum gewisse
Prozesse angestoßen werden. Da haben wir dann lange überlegt, wie machen wir das, und haben also einen regelmäßigen Termin, Kaffee und Klartext nennen wir das bei uns. Ich betone, es ist keine Fragerunde, es, ja, ist eine reine Informationsrunde. Das heißt also, wir sammeln Punkte ein, mhm, und ein-, zweimal im Monat machen wir dann ganz spontan einen Termin rein, während der Arbeitszeit selbstverständlich. Es ist keine Pause, sondern die Kollegen können morgens reinkommen. Und dann treffen wir uns in unserer großen Küche, wo dann alle ihren Kaffee haben. Manchmal hat auch einer einen Keks mitgebracht oder irgendwie ein Haribo oder sowas. Und dann komme ich und dann stelle ich mich dahin und dann berichte ich, lass es sein, wir haben einen neuen Steuerberater oder wir haben das und das Projekt gewonnen, wir haben den Mitarbeiter dazu gewonnen, wir mussten uns von dem Mitarbeiter trennen. Wobei ich hier ganz ehrlich sagen muss, ich möchte mich ungern von Mitarbeiter trennen. Ich tue es auch eigentlich nicht wirklich, da bin ich so ein bisschen Weichei.
Manchmal geht ja auch der ein oder andere in Rente, das gibt es ja auch noch.
Ja, wir haben jetzt tatsächlich einen Mitarbeiter, Trennung, der in Rente geht. Also das ist für uns auch das ist das zweite Mal, dass ein Mitarbeiter bei uns so lange ist, dass er in Rente geht. Ist schade.
Ja.
Es ist schade, weil gerade in dem Bereich Mitarbeiter, die gehen, unglaublich viel Know-how und Erfahrung mitnehmen, was dann fehlt, und das müssen wir nachbesetzen, und der Markt im Augenblick ist sehr schwierig. Also es ist jetzt, wir befinden uns zwar, brauchst du nur die Bild-Zeitung aufmachen, da steht das jeden Morgen drin, wie schlecht es der deutschen Wirtschaft geht, wobei so schlecht geht es der deutschen Wirtschaft nicht, sondern es ist Unsicherheit in der deutschen, ja, Wirtschaft verbreitet, und durch diese Unsicherheit werden viele Projekte zurückgestellt und deswegen ist es schwierig, da zu agieren. Aber Mitarbeiter zu finden, ist immer noch ein Problem.
Vor allem auch Qualifizierte. Also während letztes Jahr es einmal in den Medien darum gegangen ist, dass Bosch Mitarbeiter abbaut, haben wir in der gleichen Zeit mit Bosch in Zusammenarbeit angefangen. Mit einem anderen Bereich natürlich, wo auch anderes Personal gesucht wird, als irgendwo frei wird. Wenn du wirklich jemanden suchst, der die passenden Qualifikationen mitbringt, der die Eigeninitiative mitbringt, sucht den heute auch immer noch jeder. Das muss man auch ganz klar sagen, selbst wenn nicht ausgeschrieben wird.
Was erwarten wir, wenn der Mechaniker, wenn der Handwerker nicht mehr geschätzt wird für seine, ja, Tätigkeit? Ich bin immer der Meinung, jeder, der seinen Job macht, egal welcher Job das ist, ob es der Kassierer, die Kassiererin bei Aldi an der Kasse ist, ob es der Amazon-Paketbote ist. Eins meiner liebsten Beispiele ist immer der Rewe-Fahrer, der für mich abends um 22 Uhr meine Lebensmittel nach Hause bringt.
Damit es eine riesen Stiege auch noch immer unterwegs
damit ist. Damit ich nicht einkaufen gehen muss. Der macht einen Mörderjob. Das ist für den ist es, der muss Zeiten einhalten und der hat hinten die Lebensmittel im Auto. Und egal wie spät das ist, der muss bis zum Schluss muss der ausliefern.
Ja.
Andere machen einen 8-to-5-Job. Aber auch das muss man respektieren. Also ja, für mich ist das so ein bisschen das Unwort, dieses berühmte Work-Life-Balance. Ich finde immer, Work-Life-Balance ist das, was man daraus macht.
Mhm.
Also es gibt Jobs, die kannst du von 8 to 5 machen. Es gibt Jobs, in denen kann man aufgehen. Es gibt Jobs, in denen kann man sich beweisen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft.
Mhm.
Wenn ich keine Leistung bringe in der Gesellschaft, dann darf ich auch nicht erwarten, dass mir ohne diese Leistung Benefits hinzufließen. Es ist schwierig zu verstehen. Ich erlebe das insbesondere immer wieder auch im privaten Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dass die Leute sagen, ja, Mensch Gunnar, guck mal, du bist doch jetzt selbstständig und du hast so ein Unternehmen und bist ja der Kapitalist und fährst so ein dickes Auto und bist ständig irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Ich bin ganz häufig in Frankreich gewesen. Ich war zigmal in Paris. Den Eiffelturm habe ich einmal gesehen. Das war eine Hochzeitsreise mit meiner Frau. Ansonsten sehe ich Flughäfen, Meetingräume und schlafe im Flieger. Das ist mein Job. Also so toll Vollchef zu sein, ist das dann auch nicht immer.
Ja, absolut. Aber das heißt, wir fassen nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Einmal, ich fand den Kaffee-Talk tatsächlich eine, was, wie war der Name?
Kaffee und Klartext.
Kaffee und Klartext, eine sehr, sehr gute Idee. Sammelt ihr eigentlich immer die Sachen selber? Weil Steuerberater ist ja von euch gesammelt. Niemand fragt wahrscheinlich, wie ist eigentlich diesen Monat mit dem Steuerberater verlaufen? Oder kriegt ihr dann noch regelmäßig Fragen, die ihr einsammelt? Wahrscheinlich sowohl als auch, oder?
Wir haben in den Abteilungen Teamleiter eingesetzt. Das ist auch etwas gewesen, was ich lernen musste, dass dieses Mikromanagement, überall seine Finger drin haben, überall mitsprechen zu wollen, dass das nicht so gut funktioniert. Also haben wir angefangen, Teamleiter zu installieren, damit Fragen und Anmerkungen auch gezielt und geordnet an uns zurückkommen. Das heißt also, wir brauchen das Feedback von den Mitarbeitern. Insbesondere dann, wenn Dinge nicht so gut laufen.
Ja.
Also wenn wir im Augenblick davon reden, letztes Jahr, das Jahr davor, haben wir bei uns in der Fertigung nahezu 150-200% Auslastung gehabt. Das heißt, da wurde gearbeitet wie blöde und da waren viele Entscheidungen, wo es plötzlich linksrum, rechtsrum, jetzt müssen wir zurückdrehen, das muss fertig. Dann stand das plötzlich 4-5 Monate rum, weil es dann doch nicht ausgeliefert wurde. Und dieses Verständnis dann mitzubringen, dass der Mitarbeiter, dem wir vorher gesagt haben, muss fertig werden, dass der dann plötzlich gesagt hat, jetzt habe ich alles getan, damit das fertig wird und jetzt steht das hier seit einem halben Jahr rum und ich weiß gar nicht, warum muss ich das denn jetzt unbedingt an dem Wochenende fertig machen. Das ist das, was wir versuchen, über die Teamleiter mit in das Team hineinzubringen, über diesen Kaffee- und Klartext-Termin, dass wir die Kollegen mehr und mehr in Entscheidungsprozesse hineinnehmen und ihnen versuchen klarzumachen, dass eben manchmal Dinge heute flexibel gestaltet sein müssen und nicht nach Schema F abgearbeitet werden können.
Ja.
Das ist insbesondere, wenn du in dem kundenspezifischen Feld unterwegs bist, ist das ganz, ganz wichtig.
Ja.
Das ist aber, wenn du einen Mitarbeiter hast, der das Beispiel, wenn wir einen Mitarbeiter akquirieren, der vorher bei Airbus gearbeitet hat.
Das ist was ganz anderes, ja.
Das ist Schema F, da wird bei 1 angefangen und bei 10 ist fertig und dann wird eine Checkliste abgearbeitet. Bei uns fangen ganz viele Projekte damit an, dass wir zusammensitzen und eine Idee haben.
Mhm.
Und auch das versuchen wir mehr und mehr, die Kollegen damit reinzunehmen. Das heißt also auch mal zu hören, Mensch, ihr baut das ja.
Ja.
Ist das eigentlich gut, wie wir uns das überlegt haben? Funktioniert das eigentlich? Ja. Und da kommen ganz, ganz tolle Ideen. Und diese Ideen dann auch wirklich ernst zu nehmen und zu wertschätzen.
Ja.
Ich glaube, in der heutigen Mitarbeiterführung ist ganz, ganz wichtig die Wertschätzung des Einzelnen.
Ja.
Das bedeutet nicht, und das ist das, was ich den Kollegen dann auch oder meinen Teamkollegen und Kolleginnen immer wieder sage, Wertschätzung kann nicht bedeuten, dass ich jeden Morgen an den Schreibtisch komme und mich bedanke dafür, dass jemand seine Arbeit macht und Händchen halte, sondern Wertschätzung bedeutet für mich, daran teilzuhaben, zu sehen, welche Leistung bringt ein Mitarbeiter und dann auch mal außer der Reihe zu sein, Mensch, ganz ehrlich, ich habe gesehen, du hast diesen Job hier gemacht, du hast das Projekt geholt, die Zeit, die du darin investiert hast, super, ich bin begeistert.
Ja.
So diese Floskeln, hast du gut gemacht. Das kann jeder.
Ja.
Nein, sondern wirklich darauf einzugehen.
Mal wirklich auf sich herzugehen, dann mit jemandem sich hinzusetzen und ein Gespräch darüber einfach zu führen.
Ja, um mal zu hören, Mensch, also wie hast du das gemacht? Und hast du das auch mal versucht, im Team zu kommunizieren? Hast du den Leuten mal gesagt, welchen Trick hast du angewandt? Welche Argumente hast du benutzt? Also die Leute zusammenzubringen, das gehört einfach dazu. Und diese Wertschätzung zu bringen und nicht eben immer nur die Floskel, ja, super gemacht, das können andere, sondern dann auch mal 5 Minuten da zu sein. Für mich gehört zur Wertschätzung dazu, ich versuche das, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche jeden Morgen die Kollegen einmal zu begrüßen.
Ja.
Jeden Morgen rumzugehen, auch nach dem Wochenende oder nach einer Krankheit auch mal zu fragen, Mensch, wie geht's eigentlich?
Ja.
Ist alles okay zu Hause?
Und dann ist es auch immer sehr überraschend, ne, wenn jemand, mit dem man gar nicht so sehr im Arbeitsalltag vielleicht zu tun hat, wenn derjenige auf einmal feststellt, dass du dich gerade daran erinnerst, dass letzte Woche bei demjenigen Umzug stattgefunden hat.
Ja,
wie und ist du, der Umzug und du fragst, ja, hat alles geht's geklappt,
den sind alle gut?
Kisten genau angekommen, ja, so irgendwas. Ja,
genau.
Ist das Geschirr kaputt gegangen.
Ja.
Wenn man dann sowas bringt, das ist diese Kleinigkeit, die, glaube ich, einen Unterschied macht. Das heißt, die wichtigsten Aspekte bei euch sind der Ruf, dass man es einfach so nutzen kann, dass man so diese Art und Weise wirklich auch durchführen kann und dass halt die bestehende Belegschaft dem Neuen das natürlich gleich mit an die Hand gibt.
Ja.
Die Transparenz und Offenheit, auch dass jemand versteht, wieso steht das jetzt hier 5 Monate, dass jemand versteht, ah, okay, wir hatten dieses Jahr auch einen Steuerberaterwechsel, auf einmal muss man nochmal woanders seine ganzen Lohnabrechnungen runterladen, dass man da ganz kurz weiß, wieso wechselt man überhaupt den Steuerberater und macht diese Hürde jetzt gerade für jeden. Und als drittes, dass ihr halt wirklich auch faktisch das Feedback irgendwo einfließen lasst und das dann nicht auch so ein Thema ist von jemand kommt mit Feedback zu dir, dann gibt's kurz einen Schlag auf die Hand, danach geht jemand weiter, ja. Sondern dass ihr halt wirklich auf Basis dessen halt auch anders handelt oder vielleicht halt auch ein Feedback gibt, würden wir auch gerne so machen, aber ist vielleicht gerade nicht so umsetzbar, aber wir behalten es mal im Hinterkopf für die Zukunft. Das sind so die wichtigsten 3 Parameter, die ich jetzt gerade rausgehört habe, oder?
Ja, das ist elementar wichtig. Ansonsten würde ich das gar nicht schaffen, dass die Mitarbeiter so lange da bleiben.
Ja.
Und das eben, ich kenne das aus vielen Unternehmen, die dann immer sagen, ja, wir haben das, so, also wir machen mal eine Ausschreibung, so hier, wenn einer eine tolle Idee hat, dann bekommt er 100 Euro, ist doch alles Blödsinn. Das hilft auch keinem. Mhm. Sondern eine wirkliche Wertschätzung, ein wirkliches Teambuilding schaffe ich doch nur, wenn ich die Leute mit einbinden kann.
Ja.
Wie gesagt, das ist auch für mich ein sehr langer Lernprozess gewesen. Ich bin nicht der geborene Chef, ich bin nicht der geborene Geschäftsführer, sondern ich musste da sehr tief reingehen. Und ich habe mich viele Jahre damit beschäftigt, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen, Tutorials anzugucken. Alles gut. Aber dieses persönliche zu dem Mitarbeiter, zu den Kollegen, das ist einfach unschlagbar. Und das, wenn das nicht funktioniert, dann, oder gerade in so einem kleinen Unternehmen, wie wir es sind, mit 30 Leuten spielen wir ja nun nicht die ganz große Rolle. Aber wenn da diese persönliche Beziehung nicht da ist, ich meine, die Leute wollen morgens zur Firma kommen, die wollen zur Arbeit kommen, die wollen Spaß bei der Arbeit haben und die möchten nicht mit so einem Flunsch da reinmarschieren und sagen, jetzt bin ich schon wieder hier, dann sind sie falsch.
Ja.
Also wenn einer nicht glücklich ist mit seinem Job, dann ist er falsch und dann muss er aber auch eingestehen und sagen, dann gehe ich woanders hin, sucht sich was Neues. Und das ist etwas, was wir versuchen eben mitzunehmen und den Leuten klarzumachen, nee, bei uns kann man auch Spaß haben. Dazu zählen auch, was leider zu kurz kommt, haben wir bei unserer Umfrage festgestellt. Einer der Kollegen hatte dann reingeschrieben, so was wünschst du dir? Mehr feiern. Fand ich eine gute Antwort. Ist natürlich immer schwierig, wie macht man das dann? Wir haben Ansätze gehabt, Kollegen haben dann Fußballabende, Laufabende organisiert. Wir gehen zum Hafen City Run. Wir versuchen, eins meiner großen Projekte, ich weiß, mein Bruder wird mich jetzt töten, wenn ich das sage, aber eins meiner großen Projekte dieses Jahr ist, zum Nürburgring runterzufahren und Formel-3-Autos mit den Leuten, die wollen, ein paar Runden zu drehen.
Was müssen wir machen, um eingeladen zu werden?
Mitarbeiter werden, ja. So solche Geschichten. Und ich möchte gerne, wir haben einen tollen Hafengeburtstag gefeiert, wo wir Kunden eingeladen haben. Das sind natürlich alles Sachen, die kosten Geld, aber aus meiner Sicht sind das auch alles Sachen, das ist gut investiertes Geld.
Ja.
Ja, also den Spaß miteinander zu verbinden. Unsere Weihnachtsfeiern sind immer mit Spielen und es sind alle da. Auch da, ich gehe relativ früh.
Mhm.
Nicht nur, weil ich gerne ins Bett gehe, weil ich so ein Frühschläfer bin und früh aufstehe, sondern damit ich das Team sich selbst überlassen kann. Das heißt, dass das Team auch untereinander da ist, damit die miteinander klarkommen. Und wir setzen die Leute auch zusammen. Wir haben unseren Sozialraum, unsere Küche so ausgerichtet, dass alle Mitarbeiter dort regelmäßig miteinander sitzen können und mal einen Kaffeeklatsch halten oder zusammen Mittagessen. Wir haben eingeführt, dass bei uns, es gibt einmal im Monat dieses so ein Programm, nee, nicht Programm, sondern einmal im Monat gibt es bei uns ein Mittagessen mit einem Thema, sei es amerikanisch, griechisch, persisch. Was wir bei uns fördern, ist auch, dass wir viele, viele Multikulti-Nationalitäten bei uns haben. Wir haben bei uns einmal querbeet um die Welt alles vertreten. Auch da, was ganz wichtig ist, klare Ansage machen, hier ist jeder gleich viel wert.
Ja.
Hier wird jeder gleich viel beschäftigt und wir versuchen, das auch dadurch zu zeigen, gerade in schlechten Zeiten. Corona, ganz tolles Beispiel.
Mhm.
Zu Corona-Zeiten hat man alle Leute in Kurzarbeit geschickt. Man hat sich ganz schnell von ganz vielen Mitarbeitern getrennt. Auch wir hatten Mitarbeiter, die wir nicht brauchten.
Mhm.
Ob es jetzt der Hausmeister war, nicht eine Glühbirne kann ich auch noch selber eindrehen oder eine Toilette putzen kann ich auch. Da bin ich mir auch nicht zu schade drum. Den Hof fegen hätte ich auch noch gekonnt. Aber wir hatten einen verdienten Hausmeister, der es einfach nicht verdient hätte, wegen Corona ohne dass er was daran beigetragen hatte und seine Schuld gewesen wäre, von uns freizustellen, ihn über uns freizustellen, nach Hause zu schicken, zu entlassen.
Ja.
Das ist nicht meine Philosophie und das ist nicht die Art, wie ich ein Unternehmen führe. Das
ist auch eine sehr kurzfristige Art und Weise, ein Unternehmen zu führen. Ich meine eher, ich glaube, das war auch, glaube ich, ein Wert, den wir relativ schnell auch miteinander abgeglichen haben. Ihr habt ja auch diese hanseatischen Kaufmannstugenden, die auch bei euch als Unternehmen zu Hamburg, es nicht in Hamburg. Wort. Die, genau, das steht ja bei euch auch oben mit an erster Stelle und das ist ja auch ja. was für euch sehr wichtig ist. Ich glaube, wenn man mit jemandem sich einigt, zusammenzuarbeiten, wenn man jetzt sagt, ich möchte dich beschäftigen, dann muss man ja auf beiden Seiten auch irgendwo da sein Wort einhalten und nicht aufgrund von 3 Monaten Homeoffice dann sagen, jetzt stopp. Also ich glaube, manche machen das wahrscheinlich, aber ich glaube, das ist sehr kurzfristig gedacht und da denkt man halt nicht mehr so an seinen Ruf. Waren diese Aspekte aber eigentlich auch so der Grund, wieso ihr gedacht habt, jetzt haben wir intern mal einen ganz guten Ruf, jetzt haben wir intern wirklich ein funktionierendes System und jetzt bringen wir das nach außen. Da was war der Grund, wieso ihr euch auch gedacht habt, wir müssen jetzt ins Employer Branding rein, wir sollten diese Dinge nach außen tragen. Was hat euch dazu bewegt?
Oh, da gibt es meinen Lieblingsspruch dazu, ist jeder kennt uns, aber keiner kennt uns. Also durch die Kundenprojekte und dadurch, dass wir sehr viel mit anderen Unternehmen kundenspezifische Projekte realisiert haben,
ja.
war selten unser Branding auf dem Produkt drauf. Wir haben ja. sehr viel im OEM-Bereich gemacht. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel für Partner, Subunternehmen, große Firmen in Deutschland gearbeitet, die dann ihren eigenen Aufkleber dort draufgepackt haben.
Ja.
Und für mich war wichtig, dieses so ein bisschen aus diesem Schattensein hervorzutreten. Warum haben wir uns letztendlich entschieden, in diesem Bereich mit Videos, mit Fotos voranzumarschieren und das Unternehmen zu präsentieren? Einmal, weil ich ganz stolz darauf bin, was meine beiden Brüder und ich dort in den letzten Jahren geschafft haben. Ich aber auch sehr stolz auf mein Team bin und ich mein Team auch gerne nach außen präsentieren möchte.
Habt ihr ja nicht irgendwann mal gedacht, wenn ich mein Team nach außen präsentiere, dann werden die auf einmal angeworben von anderen Unternehmen?
Garantiert.
Ja, aber auch so ein
passiert, Gefahr, die aussieht, ja. Aber ich bin so selbstsicher und einfach mal so arrogant, dass ich sage, wer bei uns anfängt, der hört nicht auf, sondern der weiß zu schätzen, welchen Teamspirit wir haben und wie viel Mehrwert er hat, wenn er bei uns arbeitet. Geld ist wichtig,
ja.
ohne Frage. Geld ist aber nicht alles, sondern das ist das, was du gerade gesagt hast, das gesprochene Wort. Wenn wir sagen, okay, machen wir so, dann halten wir das ein, egal wie. Natürlich machen wir das Ganze dann auch nochmal in schriftlicher Form, aber meine klare Einstellung dazu ist, wenn ich was zusage, wenn ich einem Mitarbeiter sage, das wird so gemacht, dann machen wir das so. Der kommt und er fährt nach einer Gehaltserhöhung oder nach einem extra Tag Urlaub, wenn ich sage, entschieden, verkündet, wird so gemacht, geht morgen los, dann gilt das gesprochene Wort.
Ja.
Und das ist etwas, was man woanders möglicherweise nicht so ohne weiteres bekommt, sondern da ist man vielleicht nur eine Nummer. Große Unternehmen haben ganz tolle Vorteile, aber bei großen Unternehmen bin ich eben eine Nummer. Da wird halt gearbeitet. Und wenn ich die Leistung nicht bringe, dann werde ich auch schneller freigesetzt. Und bei uns gucken wir vielleicht manchmal noch mal ein bisschen hinter die Tür, hinter die geschlossene Tür und versuchen erstmal herauszufinden, warum konnte die Leistung jetzt gerade nicht erbracht werden. Aber für uns war es wichtig, weil wir eben stolz sind auf die Leistung und weil wir eben auf die Erfolge auch ganz stolz sind, dass wir unser Team dort mit präsentieren und dass wir unserem Team die Möglichkeit geben, auch nach außen hin zu sagen, Mensch, ich arbeite hier in Hamburg bei der HTK Hamburg und da bin ich stolz drauf. Das war mir auch wiederum ganz wichtig. Die Ansätze, die wir begonnen haben, das auf eigene Faust zu tun, die waren sicher gut und die haben auch einen nicht ganz unerheblichen Lernerfolg mit sich gebracht.
Was habt ihr da genau probiert?
Wir haben versucht, Videos zu machen, wir haben versucht, Fotos zu machen und. Wir haben aber sehr schnell festgestellt, dass das also nicht nur so ein 5-Minuten-Job ist, sondern wir haben festgestellt, nein, das muss jemand machen, der professionell arbeitet, der auch die Zeit hat, der auch versteht, wie Dinge funktionieren. Ich und soziale Netzwerke, also ich habe ein LinkedIn-Profil, ja, das habe ich total super. Und da poste ich auch ab und zu mal was und dann bin ich immer ganz glücklich, wenn dann auch Leute das liken und teilen und machen und tun. Aber am Ende des Tages ist das nichts was professionell genug wäre, sondern da muss man dann auch manchmal eben eingestehen und sagen, okay, wir brauchen Leute, die Erfahrung haben, und das nach vorne bringen. Und was ganz toll war, auf diesem Drehtag, wo ihr bei uns gewesen seid im Unternehmen, haben wir ja diese Interviews gemacht mit den Teamleitern, ja, mit den Geschäftsführern. Und die Kollegin, die von euch mit dabei war, die hat gesagt, ja, ja, wir machen das so, dass wir normalerweise diese Drehs, dann diese Interviews alleine machen, weil dann kann die Person am besten über sich dann auswachsen, dann sind da keine Hemmungen. Das hat bei uns gar nicht so stattgefunden, sondern plötzlich standen alle da. Ja. Und alle haben daran teilgenommen und es war ein Team-Event. Und auch heute sprechen die noch davon. Jeder hat mit seinem Handy kleine private Videos gemacht, die sie immer nur so rumzeigen. Und da sagen, ja, guck mal hier, das war besonders cool. Wir haben von euch die Fotos bekommen, die ihr gemacht habt. Das, ja, die habe ich mir angeguckt und am Ende des Tages haben wir sie im Unternehmen geteilt und gesagt, hier, schaut euch die Fotos mal an. Deswegen ist auch die Liste der Fotos, die nicht gezeigt werden sollen, extrem lang. Weil jeder sich so gesehen hat, oh, ich sehe ja das furchtbar aus und so. Wo ich dann aber auch gesagt habe, Leute, aber das ist, so seid ihr. Und das ist, darauf wollen wir stolz sein. Das heißt, wir wollen nicht nur das Branding, nicht nur die HTK in den Vordergrund stehen. Klar sind wir die tollste, die beste, der genialste Partner am Markt. Natürlich bauen wir die genialsten Geräte und haben für alles eine Lösung. Aber das hätte ich nicht, wenn ich dieses Team im Hintergrund nicht hätte. Und dieses Team dann eben auch auf ein, ja, Podest zu heben und zu sagen, hier, deswegen, aus dem Grund, wegen den Leuten haben wir das. Ja, ja, klar. Sind nicht nur meine beiden Brüder und ich. Ja, wir haben den Hut auf. Und ja, wir haben die Verantwortung und wir müssen auch immer den Kopf für alles hinhalten. Und ja, das sagen wir auch. Wir könnten das wahrscheinlich auch alleine, aber das wollen wir ja nicht.
Ja.
Sondern das ist etwas, was wir all unseren Kollegen immer wieder sagen. Wir wollen das gemeinsam. Wir wollen gemeinsam mit euch erfolgreich sein. Und wir möchten gemeinsam mit euch diesen Erfolg auch teilen. Also ich hoffe, das ist so mein Wunschtraum, dass aus dieser Aktion mit euch am Ende des Tages auch ein Bild entsteht, wo Mitarbeiter sagen, hier, guck mal bei LinkedIn, guck mal bei YouTube, guck mal bei Instagram. Da haben wir ganz viele tolle Sachen gemacht. Wir haben Videos gemacht, wir haben Fotos gemacht. Wir machen hier Marketingkampagne da und schau mal an, was für ein tollen Projekt ich arbeite.
Ja.
Ich habe dir vorhin erzählt, dass wir bei tollen Projekten im Bereich von Schiffen, von Yachten arbeiten.
Ja.
Ja, natürlich bin ich neidisch darum, wenn sich einer für mehrere Millionen, hunderte Millionen eine Yacht kauft, aber das muss ich nicht haben. Ich bin glücklich, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehen kann, das ist total super. Aber man darf auch stolz darauf sein, was man tut, ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Dass Mitarbeiter stolz darauf sein können, was sie tun, dass sie sagen können, ich habe nicht nur Leistung gebracht, sondern ich habe auch was bewegt.
Mhm.
Ob das heute Umweltschutz ist, ob das ein Projekt ist, um irgendwas neu in den Markt einzuführen, ob es dafür da ist, Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeitsplätze zu sichern oder einfach nur zu sagen, Mensch, ich bin hier an einem Projekt beteiligt für einen der weltgrößten Hersteller von irgendwas.
Ja.
Und jedes Mal, wenn ich das kaufe oder wenn ich das im Supermarkt sehe oder wenn ich das in der Werbung sehe,
ja,
Mensch, da habe ich zu beigetragen, da bin ich dran beteiligt.
Ja.
Das ist etwas, was viel, viel mehr wert ist. Ich glaube, jeder Mechaniker, jeder Mitarbeiter von Volkswagen oder Mercedes oder Audi, der muss doch unglaublich stolz darauf sein, wenn ein Auto an ihm vorbeifährt,
wenn
dass der sagen
das
kann,
Audi langfährt,
da habe ich dran mitgearbeitet und das möchte ich mit erreichen.
Ja.
Viel kleiner,
ja,
aber das möchte ich erreichen, dass meine Mitarbeiter sich mit uns identifizieren können und sagen können, ja, wir sind erfolgreich, gemeinsam sind wir erfolgreich.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Ja, man muss ja auch sagen, HR und Recruiting, das ist keine Aufgabe, sondern es ist einfach ein Prozess.
Mhm.
Das ist Kontinuität. Ihr könnt ja nicht von heute auf morgen aufhören mit irgendetwas. Und man muss ja auch permanent sich weiterentwickeln. Die Bedürfnisse von Menschen entwickeln sich weiter. Man arbeitet immer wieder mit anderen Generationen zusammen, die auch andere Anforderungen haben.
Ja.
Merkt ihr ja wahrscheinlich auch, jede Generation hat eine andere Anforderung an den Job.
Ja.
Ihr habt eine spannende Konstellation bei euch auch in der Führungsebene. Also ich finde, das spricht ja auch dafür, dass die Kommunikation so gut funktioniert. Du arbeitest mit zwei Brüdern zusammen. Deine Frau arbeitet noch bei dir im Unternehmen. Ich persönlich verstehe, was das heißt, wenn man mit der Frau zusammenarbeitet. Das ist bei uns auch so. Aber,
nein, das ist das Beste, was mir jemals passieren konnte.
Nein,
das meine ich absolut
das
ernst.
Ich absolut ernst,
Es ist die Zeit, die ich mit meiner Frau während der Arbeit verbringe. Wir sehen uns gar nicht so viel und wir haben auch gar nicht so sehr viel miteinander zu tun, aber die Zeit, die ich dort habe, ist keine verlorene Zeit, sondern das ist die Zeit, wo wir gemeinsam an einem Strang ziehen und was auch dazu beiträgt, dass wir manches Mal auch unterschiedlicher Meinung sind. Aber da, wo ich früher überhaupt nie auf meine Frau gehört habe, wenn sie dann gesagt hat, ja, wir müssen, hast du mal das probiert oder das probiert, war für mich immer, ja, du kennst ja den Hintergrund nicht, du hast ja diesen Gesamtblick nicht. Es hat mich ein paar Jahre gekostet, meine Frau davon zu überzeugen, sie zu überreden, bei mir mitzuarbeiten.
Waren da auch damals schon deine Brüder auch mit in der Geschäftsführung?
Ja,
das heißt, ihr seid schon auch so lange wirklich zu dritt auch in der Geschäftsführung und auf der Gesellschafterebene?
Meine beiden Brüder haben sogar ihre Ausbildung bei uns im Unternehmen gemacht.
Krass.
Mein mittlerer Bruder, der Rasmus, ist dann in ein anderes Unternehmen gegangen. Der hat viele, viele Jahre Non-Food-Waren aus Asien importiert, war sehr erfolgreich, hat also große Mengen an Möbeln rangeholt und die dann hier von großen Häusern in Deutschland verkauft worden sind. Mein jüngster Bruder Markus hat sich in dem Unternehmerinterview als der Allrounder vorgestellt. Das ist mir gut in Erinnerung geblieben, als er da stand und gesagt hatte, ich bin der Allrounder im Unternehmen. Ja, da hat er recht, er ist der Allrounder. Er hat den technischen Überblick, er ist unser Pfennigfuchser, während ich das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausschmeiße und immer Ärger kriege, weil ich das tue, ist er derjenige, der auch mal den Blick dann darauf wirft und sagt, nee, also das müssen wir jetzt erstmal zurückstellen und müssen mal gucken. Natürlich gab es Streit und natürlich gibt es auch Streit. Und auch hier wieder ein ganz langer Lernprozess, kann ich immer nur Unternehmen empfehlen. Es ist gar nicht schwierig, die Tür zuzumachen. Und wenn man sich streiten muss, was sicher ab und zu mal erforderlich ist, man macht es nie vor den Mitarbeitern. Damit zerstört man so viel, damit schürft man so viel Unsicherheit. Und auch das war etwas, was wir lernen mussten, wo wir rangegangen sind und gesagt haben, wir dürfen unsere unterschiedlichen Meinungen nicht vor den Mitarbeitern austragen, weil in der Familie, gerade unter Brüdern, kollidieren Dinge anders.
Ja.
Also wenn wir uns anschreien, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert, als wenn sich der Chef mit einem Mitarbeiter streitet.
Ja.
Das, was unsere Mitarbeiter danach nicht sehen, dass wir uns danach wieder in den Arm liegen und wieder Brüder sind.
Ich hatte gestern erst genau das gleiche Thema mit Marlene. Marlene ist ja auch Teamleiterin bei uns. Und wir waren auf dem Rückweg von einem Seminar, wo wir am Samstag waren und sind gestern zurückgefahren am Sonntag. Und wir hatten darüber gesprochen gehabt, weil wir auch schon drüber gesprochen haben, hey, was sind so Themen, über die wir heute sprechen wollen. Ja. Als Führungskraft hat man ja auch immer so eine Vorbildfunktion. Mhm. Wenn man jetzt aus einem Meeting rausgeht und sich vielleicht denkt, boah, wieso hat er mich immer noch nicht verstanden, sein Laptop zuklappt, kurz mal eine Minute schimpft, dann sieht das vielleicht ein Mitarbeiter. Ja. Und der Mitarbeiter denkt sich dann in dem Moment, ah, warte mal, es ist gut, wenn man negativ behaftet aus dem Meeting rausgeht und schimpft und wenn man sich dann, keine Ahnung, ganz am Ende noch ein paar Beleidigungen um sich rumwirft und dann auf einmal wird der denken, das ist normal, was derjenige ja aber nicht versteht oder in dem Moment sieht, sind ja die anderen 98% der Zeit. Ja. Vielleicht, dass man unbedingt irgendetwas verständlich machen wollte und das nicht geklappt hat und man sich vielleicht gerade 2 Tage darüber Gedanken gemacht hat, dass man das jetzt vielleicht verständlich machen wollte, dann hat es nicht geklappt und dann war man vielleicht sogar primär sauer auf sich selbst, weil man sich dachte, ich habe es gar nicht so gut rübergebracht, wie ich es mir in den letzten 2 Tagen überlegt habe. Und dann sieht der jemand nur diesen einen Aspekt, das ist genauso wie ja bei Streit unter Brüdern. Ja. Euer Streit basiert ja darauf, dass ihr etliche Jahre miteinander verbracht habt, dass ihr miteinander im vielleicht Sandkasten gespielt habt.
Wir verstehen uns wohl.
Ja, genau. Ja. Und dann ist dieser Streit ja wirklich, das ist ja weniger als ein Promille eures Lebens, die mit Streit gefüllt sind. Und dann sieht man nur das und dann denkt man aber auch natürlich nur das, weil Menschen merken sich nur Extreme. Extrem gute Sachen, deswegen sollt ihr viel feiern.
Ja.
Und extrem negative Sachen, deswegen sollte man Streit vermeiden.
Ich glaube, ein ganz großer Erfolg eines Unternehmens besteht erstmal auch in der Vielfalt der Gedankengänge. Ja, also es gibt nicht den perfekten Weg, es gibt nicht den perfekten Businessplan, es gibt nicht das perfekte Arbeitsverhältnis, sondern es ist immer auch eine Frage der Kompromisse, die man miteinander eingeht. Lass mich eine Sache zu dem, was du vorhin gesagt hast. Jede Generation hat eine andere Sichtweise. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, aber ich habe auch eine unternehmerische Meinung.
Mhm.
Meine persönliche Meinung hat mit der unternehmerischen Meinung erstmal ganz wenig zu tun.
Ja.
Die sind häufig sehr weit auseinander. Neue Generationen haben unterschiedliche Sichtweisen auf unterschiedliche Dinge. Das, was immer alle behaupten heute, dass die Generation, ich weiß jetzt gar nicht, welche gerade aktuell ist, X, Y, Z.
Ich glaube, Alpha sind die, die irgendwann geboren wurden. Aber, das fand ich spannend.
Also, dass man hingeht und sagt, es gibt so Generationen, denen sind andere Dinge so, die wollen nur Work-Life-Balance, die sind faul, die arbeiten nicht mehr, die leisten nichts mehr. Ist doch Schwachsinn. Das ist, also erstmal, jeder hat eine andere Sichtweise auf die Tätigkeit, die er verüben möchte oder ausüben möchte. Jeder hat eine andere Sichtweise darauf, wie er sein Leben mit der Arbeit kombiniert. Und zu sagen, erstmal grundsätzlich, jeder ist faul, ist blöd, ist nicht richtig. Sondern die heute, junge Leute, die auch bei mir im Unternehmen sind, und wie gesagt, meine persönliche Meinung ist da eine ganz andere. Wenn also heute ein junger Vater kommt, der das erste Mal Vater geworden ist und sagt, jetzt möchte ich gerne meine Elternzeit nehmen, weil ich möchte gerne mitwirken, dass meine Frau entlastet wird. Ich möchte das Kind aufwachsen sehen. Da ist meine persönliche Meinung, verdammt. Du hast das Kind jetzt 18 Jahre an der Backe. Sei froh um die Zeit, wo du keine Zeit damit verbringen musst. Das ist vielleicht, liegt vielleicht auch daran, dass ich keine Kinder habe, weil ich mein Baby ist das Unternehmen. Das ist mein Kind und das wächst und gedeiht. Und ja, und ich verbringe aber auch ganz viel Zeit mit dem Unternehmen. Aber es wäre falsch zu sagen, das ist doch alles nicht normal und was soll das? Und junge Väter, die Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen, Work-Life-Balance. Die machen das nicht schlechter, die machen das anders. Die haben einen anderen Fokus und die sehen halt in ihrem Fokus, dass sie ihre Prioritäten so anders gesetzt haben, dass sie eben mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen, mehr Zeit mit den Kindern verbringen wollen. Aus heutiger Sicht, ich meine, ich bin 74 geboren, ganz ehrlich, hätte ich mir von meinem Vater vielleicht auch manchmal gewünscht. Hm. War aber anders. Mein Vater hat immer gearbeitet. Der war 6 Tage die Woche unterwegs. Der war ständig unterwegs auf Geschäftsreisen. Meine Mutter hat 5 Kinder in die Welt gesetzt und hat 5 Kinder alleine großgezogen. Waren andere Zeiten, eine andere Generation. Aus dieser Generation bin ich geprägt und da habe ich eben meine Sichtweise.
Ja. Jede Generation hat ja auch eigene Herausforderungen. Richtig. Also damals war es ja noch realistisch möglich, dass nur einer arbeitet und die Familie dennoch irgendwann in ein Haus ziehen kann. Heutzutage müssen beide arbeiten und sich mal wirklich ein Haus irgendwo in Stadtnähe zu holen, ist auch nicht so greifbar wie damals. Also wenn man solche Sachen in Relation
Prioritäten verändern sich. Heute will, das erstaunt mich immer wieder, meine erste Priorität als junger Mann, 18 Jahre alt, war, so schnell wie möglich das Elternhaus zu verlassen. Ja. Ich wollte ausziehen, ich wollte frei sein, ich wollte weg. Heute bin ich immer ganz erschrocken darüber, dass die mit Mitte 20 immer noch zu Hause wohnen, was ich mir im Leben nie vorstellen könnte.
Ja.
Und Prioritäten verändern sich, Sichtweisen verändern sich. Das heißt aber nicht, dass Generationen deswegen schlechter sind, sondern es ist doch gut, dass sich Dinge auch verändern und dass sich Dinge anpassen, dass auch Unternehmen dazu gezwungen sind, ihre Sichtweise auf die Arbeitsweise mal anzupassen und zu überdenken. Es ist nämlich, es sind in allererster Linie, und das ist genau das, was ich ganz am Anfang sagte, es ist ein, für mich in einem familiengeführten Unternehmen ist es eben wichtig, es ist ein Teil meiner Familie und von meiner Familie erwarte ich doch nicht, dass die genau das machen, was ich sage und ich stehe immer mit der siebenschwänzigen Peitsche dahinter und sage, jetzt muss das sein. Überhaupt nicht. Und das spielt auch bei uns eine Rolle mit meinen beiden Brüdern. Das war für uns auch ganz, ganz schwierig, erstmal zu lernen, miteinander umzugehen. Gestritten haben wir immer, schon als Kinder, ganz klar, und auch heute. Aber wir haben gelernt zu akzeptieren, dass es andere Sichtweisen, andere Denkweisen geht. Wie sagt man immer so schön, alle Wege führen nach Rom. Und das stimmt auch. Der eine geht halt links rum, der andere rechts rum und einer geht gerade durch die Mitte. Und wenn man das große Ganze im Blick behält, dann versteht man vielleicht auch die Abläufe und dann versteht man auch manche Entscheidungsprozesse. Und deswegen ist es für uns ein wichtiger Punkt, dass wir unsere Mitarbeiter, damit wir sie halten können, damit wir sie bei uns mit einbinden können, eben in bestimmte Entscheidungsprozesse beginnen, auch mit einzubinden, damit sie vielleicht sich auch mitschreiten können mal mit uns, aber nicht glauben, jetzt bricht die Welt zusammen und jetzt trennt sich die Geschäftsleitung voneinander und morgen bin ich arbeitslos, sondern zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind.
Ja.
Eigentlich ganz einfach.
Ist das eigentlich auch etwas, was du manchmal so in anderen Unternehmen vielleicht auch wahrnimmst als verbesserungswürdig? Oder was sind vielleicht so Dinge, sagen wir mal generell von so Unternehmen im Mittelstand, die du kennst, durch irgendwelche Wege. Was denkst du, was sollten diese Unternehmen vielleicht generell in ihrer Denkweise für die Zukunft angehen? Oder was sind vielleicht auch Aspekte, die wichtig sind für eine zweite Generation im Unternehmen oder auch für eine Übergabe an eine zweite Generation? Weil ich merke, dass da ganz häufig ja auch diese Hakepunkte kommen, die ihr anscheinend gut gelöst habt.
Als ich angefangen habe, in dem Unternehmen in der HTK zu arbeiten und meine ersten Schritte alleine gemacht habe und ich mit unseren ersten Lieferanten erste große Geschäfte realisieren konnte, durfte ich mir ganz häufig anhören, das musst du verstehen, wenn man mir die Provision gekürzt hat, wenn man mir nicht zugestanden hat, dass das ein Projekt war, was ich rangeholt habe und. Dieses, das musst du verstehen, das war mir schon immer quer, das mochte ich noch nie, weil ich habe ja meinen eigenen Kopf und ich möchte ja meine eigenen Schritte gehen. Im Freundeskreis, im Kollegenkreis, im Geschäftsfreundeskreis habe ich sehr, sehr viele Leute, die sich in den letzten Jahren selbstständig gemacht haben. Mhm. Also ich glaube, das, was man verstehen muss, ist, wenn man, also selbstständig bedeutet tatsächlich selbst und ständig. Es bedeutet, dass man immer da sein muss. Es ist eben nicht so, dass einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Es ist nicht so, dass man ohne Leistung erfolgreich sein kann. Das, was ganz viele Leute aus meiner Sicht, aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung dazu, das, was ganz viele Leute falsch machen, ist, dass sie glauben, jetzt bin ich Chef und jetzt bin ich wichtig. Und das sind sie eben nicht. Sie sind zwar Chef, aber deswegen sind sie nicht wichtig, sondern sie sind vor allem ganz wichtig in einem Punkt, nämlich, dass sie Verantwortung übernehmen. Und die Verantwortung für ein Unternehmen sind nun mal Mitarbeiter. Mhm. Und wenn ich die Verantwortung für diese Mitarbeiter nicht übernehme, wenn ich das nicht lebe, dann werden Mitarbeiter sich ganz schnell abtrennen oder werden gehen und werden einen hängen lassen und machen eben nur streng nach Vorschrift. Ja. Was ich mir manchmal wünschen würde in vielen Unternehmen, die ich kenne, ist, dass die Vorgesetzten, die Teamleiter, die Chefs vielleicht auch mal in der Lage dazu sind, einen Ideenfluss einfach mal freien Lauf zu lassen. Dass man vielleicht auch mal dem kleinen Mitarbeiter, der gerade neu dabei ist, der sich vielleicht in den Jahren in den Führungsebenen noch nicht bewährt hat, dass man dem vielleicht auch einfach mal die Möglichkeit gibt, Sprachrohr zu sein und mal eine Idee zu präsentieren. Was ich mir aber auch wünschen würde in vielen Unternehmen ist, dass dieses ständig Negative einfach mal aufhört.
Was meinst du mit ständig Negative?
Es wird immer nur davon gesprochen, wie schlecht alles ist. Es wird immer davon gesprochen, die Politik ist schuld, die Wirtschaft ist schuld, die USA ist schuld.
Aber es alle sind, herzlich willkommen in Deutschland.
Alle sind schuld, es sind immer die anderen. Ja. Es hilft aber nichts, wenn man sich immer nur beklagt, sondern man muss dann eben mal den Hintern zusammenkneifen und muss eben auch mal selber Lösungen suchen und Lösungen zu finden. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung in jedem Unternehmen. Lösungen zu finden bedeutet, mal mit anderen Leuten zu sprechen. Und ich kenne sehr viele Unternehmen, da sitzt halt der Chef und der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und das delegiert er auch klar nach unten. Das wird so gemacht und weil ich gesagt habe, das wird so gemacht, machen das alle so. Und dann findet da nicht statt, denn Zusagen werden nicht eingehalten. Auch ein ganz tolles Thema, was also mehr und mehr Einzug erhält in Unternehmen.
Riesiges Wechselmotiv auch von Bewerbern.
Wenn ich eine Zusage mache, dann habe ich die einzuhalten, egal wie. Wenn ich sage, es geht heute links rum, dann gehen alle links rum. Und dann müssen aber auch alle davon überzeugt sein, dass diese Entscheidung auf der Basis beruht, dass alle sie mittragen. Und das haben viele Unternehmer, viele Chefs, viele Geschäftsführer heute noch nicht erlebt. Ich würde mir auch gerne wünschen, dass man vielleicht, ja, man sagt immer so sehr, die jungen Leute müssen erstmal was leisten. Ja, natürlich müssen die was leisten. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ohne Frage. Aber dann muss man ihnen auch die Chance geben. Mhm. Und das kommt häufig sehr arrogant und überheblich rüber. Ja, ja, du bist ja erst 20 Jahre alt, du kannst ja noch nichts gemacht haben, lern erstmal was und. Und ich würde mir an vielen Unternehmen wünschen, dass man das Thema Ausbildung auch mal wieder angeht. Gerade in Hamburg ist das ein ganz, ganz großes Thema. Dass wir die Leute wieder in Ausbildung reinbringen und dass es die Aufgabe des Unternehmers ist, diese Ausbildung auch zu ermöglichen. Es ist nicht damit getan, dass ich da eine Ausbilderin oder einen Ausbilder hinsetze und sage, hier ist Schema F nach Lehrplan, sondern die Leute auch mal über über den Tellerrand gucken lasse und sie da auch wieder mitnehme.
Ja.
Das ist schwierig.
Ja, verstehe. Ein Punkt, der mir gerade aufgefallen ist, du hast gesagt, man muss den Leuten auch einfach eine Chance geben, dass sie dann halt dementsprechend auch so vorankommen. Was ich sehr häufig wahrnehme bei Geschäftsführern und bei Unternehmern, dass die eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Die haben beispielsweise in jemanden viel Zeit rein investiert und dann ist genau das Gegenteil eingetreten, wie man sich ganz am Ende erhofft hat. Der macht sich selber selbstständig, der verlässt das Unternehmen für 500 Euro, der fühlt sich auf einmal nicht wertgeschätzt. Viele können mit dieser Art von Rückschlägen nicht umgehen. Die versuchen dann auf Basis dessen zu sagen, dann investiere ich in Zukunft nicht mehr so rein. Wie ist da dein Gedanke dazu?
Ja, also ich habe letzte Woche war für mich eine niederschmetternde Woche. Eine Mitarbeiterin hat nach fast 12 Jahren Betriebszugehörigkeit wegen Geld das Unternehmen verlassen. Was mich darüber sehr traurig gemacht hat, war die Begründung, warum. Wegen Geld. Es wäre aus meiner Sicht sicher nett gewesen oder schön gewesen. Man hätte da zumindest nochmal drüber gesprochen. Auch wenn ich vorher gesagt habe, das Jahr 2025 wird hart. Auch wenn ich vorher gesagt habe, ihr braucht dieses Jahr bei mir nicht anklopfen, gibt keine Gehaltserhöhung. Nein, Mitarbeiter zu entlassen, aus welchen Gründen auch immer, ist für mich als Unternehmer eine persönliche Niederlage, weil ich dann meinen Job nicht richtig gemacht habe. Mein Job ist es, dass der Mitarbeiter seinen Job hat, ihn gerne ausführt und für seinen Job lebt. Schaffe ich das nicht, dann habe ich versagt. Es ist meine Verantwortung als Unternehmer, als Geschäftsführer des Unternehmens, so viel Arbeit ranzuholen, dass die Mitarbeiter, die Kollegen ausgelastet sind. Ich kann nicht den Mitarbeiter oder die Kollegen dafür verantwortlich machen, dass sie daran schuld sind, wenn wir nicht genügend Aufträge haben. Dann muss ich mich hinsetzen und dann muss ich eben dafür sorgen, dass die Aufträge rankommen. Ansonsten bin ich der Position nicht gewachsen. Das ist einfach so. Mitarbeiter, wenn sie gehen, ja klar, natürlich gibt es immer zwei Möglichkeiten. Nicht? Entweder ich bin froh, wenn er geht oder ich bin froh, wenn sie bleibt. Also das ist egal, wie du es drehst und wendest. Ich finde es nicht schön, weil es eben für mich ein Familienunternehmen ist. Der Punkt, in einen Mitarbeiter rein zu investieren, wenn ich damit aufhöre, dann brauche ich das Unternehmen nicht führen. Für mich gibt es den Punkt, wo Mitarbeiter meinen, sie müssten Angst haben, eine Entscheidung zu treffen. Das gibt es bei mir nicht. Also wer bei mir im Unternehmen keine Entscheidung trifft, der braucht den Job nicht machen.
Ja.
Unsere Jobs bestehen hauptsächlich daraus, jeden Tag Entscheidungen zu treffen. Wenn einer eine richtige Entscheidung trifft, ist alles gut. Da muss man das auch sagen. Da muss man auch sagen, ist so wirklich gut gemacht. Ich habe das gesehen, ich verstehe das. Warum du das gemacht hast, wie du das gemacht hast, lass uns daran weiter arbeiten, aber triff eine Entscheidung. Wovor Mitarbeiter, die am meisten Angst haben, und das ist das, was auch häufig von der Geschäftsleitung oder der Vorgesetzten-Ebene gelebt wird, wenn Mitarbeiter falsche Entscheidungen treffen, dass sie einen unglaublichen Ärger dafür kriegen. Da werden Meetings veranstaltet, da kommt von oben der Rüffel, da wird erklärt, was man alles falsch gemacht hat. Es ändert ja aber jetzt erstmal nichts an der Situation, dass man was falsch gemacht hat. Für mich ist entscheidend, wenn einer eine Entscheidung trifft, egal ob sie richtig oder falsch war, er muss es begründen können. Also wenn ein Mitarbeiter eine falsche Entscheidung nicht begründen kann, dann muss ich anzweifeln, dass er diese Entscheidung auf fundiertem Wissen getroffen hat. Er muss es begründen können. Und dann kann ich ihm auch in keinster Weise dafür den Kopf abreißen.
Ja.
Sondern ich fördere das und ich möchte, dass die Mitarbeiter Entscheidungen treffen. Und wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen haben, wie sollen sie denn jemals was lernen, wenn sie immer nur richtige Entscheidungen treffen? Das ist ja das. Und wenn ich aufhöre, das zu fördern, wenn ich aufhöre, dort rein zu investieren, wenn ich aufhöre, Geld in die Hand zu nehmen, um Leute auszubilden, um Leute weiterzubilden, Schulungsmaßnahmen und, wenn ich das alles einstelle, weil ich schlechte Erfahrung habe, haben wir gehabt.
Ja.
Wir haben einen jungen Mann in eine Mechatroniker-Ausbildung genommen und seinen Bruder haben wir in eine kaufmännische Ausbildung übernommen. Das waren zwei Jungs, die sind 2015 mit dem roten Gummiboot übers Mittelmeer aus Syrien nach Europa gekommen, sind in Italien gelandet und wurden nach Deutschland im Bus verfrachtet. Und dann kamen die hier an und kennengelernt habe ich diese beiden Jungs auf dem Tag der Begegnung in der Hamburger Handelskammer. Das heißt, da sind Hamburger Unternehmen angesprochen worden, dort sich zu präsentieren und zu schauen, ob wir in 2015 die Menschen, die zu uns ins Land geflohen sind, in Lohn und Brot zu bringen. Fand ich eine super, super Geschichte. Ich habe das sehr ernst genommen. Ich habe mich dort angesprochen gefühlt und gesagt, ja, nun sind die da. Jetzt müssen wir auch zusehen, dass wir ihren Lohn und Brot kriegen. Und warum auch nicht? Und ich habe diese beiden Jungs dort kennengelernt und habe ihnen diesen Ausbildungsplatz angeboten. Den haben sie auch dankenswerterweise angenommen. Wir haben viel Geld investiert in beide Ausbildung. Und beide sind direkt nach der Ausbildung gegangen. Der eine ist in einem Unternehmen gelandet, wo er sich wohler gefühlt hat. Das hat er nicht weiter begründet, aber er hat gesagt, er fühlt sich dort wohler. Und der andere Kollege hat gesagt, er möchte sich gerne weiterbilden. Und wir haben gesagt, ja, wir hätten das schon ganz gerne, dass du aber noch ein bisschen arbeitest, bevor du dich weiterbildest. Und das passte nicht. Und viel Geld in den Sand gesetzt, würde ich nicht sagen, Sand, oh, das war jetzt eine schlimme Aussage. Wir haben nicht das Geld in den Sand gesetzt, nein, weil wir haben zwei junge Männer wirklich gut ausgebildet. Und beide sind heute in Lohn und Brot und tragen ihren Teil zur Gesellschaft bei. Also war es nicht umsonst. Es hat uns zwar Geld gekostet, aber es war nicht umsonst.
Und vor allem, wenn ihr auf Basis dessen nicht mehr die Entscheidung treffen würdet, auszubilden, wo sollen denn eure neuen Fachkräfte herkriegen, die ihr von anderen auch nach der Ausbildung erhaltet? Ne?
Also mein Anspruch an meine Teamkollegen, an meine Mitglieder in dem Familienunternehmen, an meine Mitarbeiter ist es ganz klar, wer bei uns anfängt, das möchte ich auch nicht, dass der geht. Also ich möchte schon, dass die Leute alle so lange da bleiben, bis ich in Rente gehe, weil da muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen, dass die möglicherweise irgendwann mal kündigen oder sonst was. Das ist sehr egoistisch gedacht, aber die Zeiten, früher hat man immer gesagt, wenn du nicht alle 3 Jahre deinen Job wechselst, dann gehst du die Karriereleiter nicht.
Ja, das wurde mir auch in der Uni gesagt.
Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Wir leben in einer neuen Zeit, in der sich Strukturen anders entwickeln und wo Kontinuität viel wichtiger ist als dieses ständige Hin- und Herschwenken. Wenn wir gucken, wen stellen wir ein, dann ist für mich die Person, natürlich gucke ich mir Lebensläufe an, natürlich gucke ich mir Zeugnisse an. Das Problem mit einem Arbeitszeugnis, das weiß, glaube ich, auch mittlerweile jeder, das Problem mit dem Arbeitszeugnis ist, ich darf ja gar kein schlechtes Arbeitszeugnis mehr ausstellen. Ja. Ich kann ja gar keine versteckten Botschaften mehr in ein Arbeitszeugnis reinschreiben. Also warum soll ich mir das Arbeitszeugnis angucken? Wenn jemand bei uns ein Bewerbungsgespräch führt, das ist ein ganz anderes Format. Ich rede mit den Bewerbern über das Privatleben, über Fußball, über Hobbys. Ich rede mit dem Bewerber darüber, wie er seinen Tag einteilt. Ich frage ihn, wie er seine ehemaligen Arbeitgeber bewerten würde, wie er die findet. Ich möchte einen Eindruck von ihm bekommen, ob er ins Team passt. Das ist mir viel wichtiger, dass ich jemanden habe, der ins Team passt, weil nur dann kann er auch in seiner Aufgabe letztendlich aufblühen und erfolgreich sein. Ich finde Quereinsteiger unglaublich interessant. Kann ich nicht hingehen und sagen, der Arzt kann jetzt morgen plötzlich Verkäufer werden oder der Verkäufer kann morgen plötzlich Arzt werden. Sicher auch möglich, aber ich finde Quereinsteiger auch ganz interessant. Ja. Wenn einer kommt und sagt, ich habe jetzt viele Jahre das gemacht und das hat mit unserem Job gar nichts zu tun, aber er ist engagiert und er ist eine Rampensau, wie ich immer so schön sage, dann biete ich dem auch eine Chance. Und dann sage ich dem auch, komm, dann fang an bei uns. Dann beweis dich. Da nutzen wir, weil wir als Arbeitgeber häufig dazu gezwungen werden, ab einer gewissen Größenordnung eben nicht mehr frei zu agieren, nutzen wir ganz häufig dann Recruiting-Agenturen, Arbeitgebervermittlung, wo wir die Leute dann erstmal über einen gewissen Zeitraum zu uns holen. Das kostet zwar ein bisschen mehr Geld, um nicht zu sagen deutlich viel mehr Geld. Aber ich sehe das als Chance für beide Seiten, sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber, dass man sich viel besser gegenseitig kennenlernen kann, dass man einen viel besseren Einblick in den Job bekommt. Wenn aber einer bei uns anfängt, egal ob er einen festen Vertrag mit der HTK hat oder erstmal über eine Arbeitnehmerüberlassung kommt, oder Vermittlung heißt das, glaube ich, ja, Vermittlung kommt.
Ja, ich glaube, Arbeitnehmerüberlassung mit Vermittlung am Ende, ja, genau.
Ist ein vollwertiges Mitglied, wird sofort in alle Prozesse reingenommen, wird eingebunden, bekommt die gleiche Einweisung wie jeder andere auch, ist an jedem Team-Event, sofern es denn stattfindet, mit dabei und gehört mit zur Familie. bis auf den einen, den ich zweimal eingeschlossen habe, weil ich ihn nicht auf der Liste hatte, dass er da arbeitet. Aber das hat dann die Alarmgesellschaft sehr schnell geklärt. Übrigens, Herr Baumert, Sie haben da noch einen Mitarbeiter, den haben Sie gerade eingesperrt. Aber entschuldige, Bernd, das passiert mir nie wieder.
Ja. Ich hoffe, Bernd war auch bis hierhin noch dran geblieben.
Er ist dran geblieben, er hat sogar mittlerweile einen festen Vertrag.
Sehr schön, da kriegt er nicht mehr diese Anrufe. Was sind eure Ziele als HTK für die Zukunft? Wollen euch auch eure Mitarbeiter unterstützen? Ein Unternehmen ist ja ein Stück weit auch eine Plattform. Nur wenn jeder sich weiterentwickeln möchte, kann sich das Unternehmen weiterentwickeln. Kann ich einfach nur sagen, wir gehen da und dahin. Aber was ist eure Vision bei HTK? Wo soll es die nächsten Jahre hingehen? Und wie wollt ihr das jetzt dementsprechend auch angehen, mit euren Mitarbeitern wozu befähigen? Ja, was sind so eure Pläne?
Als erstes mal, ich glaube, die Standardantwort darauf wäre wachsen. Ich meine, das ist jedes Unternehmen will wachsen. Und ja, wir wollen auch wachsen. Wir wollen ein Wachstum an den Tag legen. Ich habe meine Meinung dazu oder meine Sichtweise dazu in den letzten Jahren ein ganz kleines bisschen geändert, gerade in den letzten 2 Jahren, jetzt auch in dem Jahr, in dem ersten Quartal 2025, habe ich meine Sichtweise dahingehend so ein bisschen angepasst, dass ich gesagt habe, erstmal möchte ich vor allem überleben. Also es ist nicht, dass es uns sehr schlecht geht, sondern es geht uns sehr gut. Wir haben gute Jobs, wir haben gute Projekte, wir sind sehr zufrieden. Auch der Auftragseingang ist gut, aber irgendwie ist so im Hintergrund schwelt irgendwas, was so eine permanente dunkle Wolke, die über allem schwebt und was mich als Geschäftsführer dazu veranlasst, immer erstmal schwarz malen und negativ zu denken. Also meine Sichtweise im Augenblick ist sehr negativ und ich sehe überall nur das Schlechte. Das ist auch ein bisschen mein Job, dass ich vorausschauend plane. Und das Vorausschauende ist hier in dem Fall, was ich gerne erstmal möchte. Das ist eine schwierige Frage. Ich kann das so aus dem Bauch heraus gar nicht beantworten. Ich glaube, eine gute Antwort oder die richtige Antwort ist, ich möchte das, was wir haben, beibehalten. Ich möchte das, was wir schaffen können. Ich möchte gerne was hinterlassen. Ich möchte dem Team, den Mitarbeitern, den Kollegen, dem Unternehmen die Chance geben, etwas zu hinterlassen und einen Mehrwert aufzubauen. Und guck mal, jetzt bin ich 50, jetzt bin ich ein alter Sack. Aber ich fange an, darüber nachzudenken, wie lange möchte ich eigentlich noch? Also ich könnte mir nicht vorstellen, morgen aufhören zu arbeiten. Ich kann mir wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, mit 65 aufhören zu arbeiten. Aber was ich mir im Augenblick ganz gut vorstellen kann, ist, ein bisschen weniger zu arbeiten und meinen Brüdern mehr Verantwortung noch zukommen zu lassen und möglicherweise über eine Nachfolge nachzudenken, eine Nachfolgeregelung zu machen, was ja nicht heißt, dass ich morgen die Firma verkaufen muss, sondern Leuten aus unserem Team die Möglichkeiten zu geben, sich mit dem Unternehmen weiterzuentwickeln und selber etwas anzustreben, selber etwas aufzubauen, mit aufzubauen und auch wieder etwas zu hinterlassen. Das wäre so ein kleiner Wunsch irgendwo. Der ganz große Wunsch, der da ist, wenn ich sage, zu überleben, und das klingt so, als wenn wir morgen den Zylinder aufsetzen müssen. Ja. Das ist nicht das, was ich meine, sondern mit zu überleben bedeutet, es ist schwierig in der heutigen Zeit als kleines Unternehmen am Markt zu bestehen. Und wenn wir die Chance haben, neue Wege zu gehen, diese neue Wege auch mit viel Fantasie und Lust betont anzugehen, ich glaube, das ist das Entscheidende. Also ja, ich glaube, richtig ist, das lustbetonte Arbeiten noch zu intensivieren und das auf die Mitarbeiter auch zu übertragen und den Kollegen zu sagen, komm, wir wollen Spaß haben an der Arbeit. Wir wollen, weil wir uns jeden Tag sehen. Also ich sehe meine Mitarbeiter und meine Kolleginnen sehe ich häufiger als meine Familie zu Hause, meine Eltern oder meine Geschwister, die da noch überall in der Weltgeschichte unterwegs sind. Also möchte ich doch gerne mit denen was zusammen machen und das Lustbetonte, das möchte ich weiter ausbauen und wachsen lassen.
Ja.
Das ist viel wichtiger als alles andere.
Ja. Ja, weil davon kommen ja auch das andere von alleine. Also wenn du auf eine Arbeit gehen würdest, wo man keine Lust drauf hat, ist die Frage, wie lange man das durchzieht, wie lange und wie gut das Schmerzensgeld ist, wie lange das hält.
Kommt auf deine persönliche Einstellung an, glaube ich. Ja, also es gibt ja Leute, ich habe auch Leute kennengelernt, die sind zufrieden mit nichts. Ich habe auch Leute kennengelernt, die kommen jeden Tag unzufrieden zur Arbeit und sagen, ja, ich mache das halt, damit ich ein bisschen Geld verdiene und dann aber auch im privaten Leben keinen Spaß haben. Ich bin ich glaube immer, wenn einer was erreichen will, dann kann er das auch. Aber immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ja, ja, alle anderen sind schuld, dass ich nicht erfolgreich bin, das gilt heute nicht mehr. Also jeder hat heute in Deutschland, ja, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt, jeder hat heute die Möglichkeit, das zu machen, was er will. Jeder kann sich selbstständig machen. Erstaunlicherweise, das finde ich persönlich ganz interessant, alle reden immer davon, dass wir Unternehmer ja den Kapitalisten darstellen und die armen Mitarbeiter ausbeuten. Wenn ich dann sowas höre, dann denke ich immer so, ja, dann mach dich doch, dann gründe deine eigene Firma und dann mach doch selber.
Und versuch mal jemanden auszubeuten heutzutage.
Und mach's besser.
Ja.
Und ich finde schon, wir machen einen ganz guten Job. Ich finde schon, wir sind ein ganz guter Arbeitgeber. Wir sind halt anders. Neulich habe ich gesagt, wir machen es nicht besser, sondern wir machen es besonders. Und wir versuchen eben, das bei uns das so besonders zu machen, dass die Leute Spaß haben, wenn sie da sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu zählen ganz viele Punkte. Lernfähigkeit, mal mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen, vielleicht auch mal anderen Leuten zuzuhören, vielleicht auch mal zu erleben und zu lernen, dass es nicht immer nur heißt, wir müssen erfolgreich sein, wir müssen. Ja, dass wir Geld verdienen, das ist der Sinn eines jeden Unternehmens. Und das ist unglaublich wichtig, weil nur wenn das Unternehmen Geld verdient, kann ich zum Ende des Monats auch die Gehälter auszahlen, was für den Mitarbeiter sicher immer das Highlight des Monats ist, weil dann kann er nämlich all diese teuren Rechnungen, die er so hat, bezahlen. Miete, Versicherung, Auto, Strom. Essen, Strom, ja. Nicht? Ist alles teurer Telefon. Geworden. Alle sind sie am Mäkeln und am Meckern und alle wundern sich, dass die Kugel Eis plötzlich 3 Euro kostet. Aber auch der die Kugel Eis ausgibt, möchte natürlich sein Geld verdienen. Und heute arbeitet eben keiner mehr für 5 Mark oder 5 Euro die Stunde, sondern heute hat jeder seinen Anspruch. Manchmal muss man seine Ansprüche vielleicht ein ganz kleines bisschen anpassen. Aber wenn man was erreichen möchte und wenn man Leistung bringt, dann erreicht man auch was. Und das ist so ein Punkt, wenn man das den Leuten klar macht und auch Mitarbeitern vor allem mitgibt. Du kannst Benefits haben, du kannst, wenn du Leistung bringst, hast du auch Mehrwert, hast du einen deutlichen Mehrwert. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Tag 24/7 der Firma zur Verfügung stehen muss, auf gar keinen Fall, sondern das lustbetonte Arbeiten. Wenn ich Spaß habe an der Arbeit, dann mache ich es gerne. Und wenn ich es gerne mache, dann mache ich auch mehr. Und wenn ich mehr mache, dann habe ich auch die Leistung. Und wenn ich Leistung habe, dann habe ich auch den Gewinn. Und wenn ich den Gewinn habe, habe ich wieder Spaß. Also es ist ein Kreislauf, der sich gar nicht... Wer möchte sich nichts leisten?
Ah, so ein richtiges Flywheel.
Ja.
Ja, das Schwierigste an einem Motor ist auch, ihn zu starten. Dafür braucht man die Batterie.
Ja.
Okay, wir reden jetzt nicht von Elektromotoren, aber damit starten, da braucht man die Batterie. Und dann, wenn er aber einmal in Bewegung ist, dann ist es halt was ganz anderes. Und genau, es ist halt auch da.
Die sozialen Netzwerke sind ein ganz großes Problem für Unternehmen in diesem Punkt. Es wird in den sozialen Netzwerken wird immer vorgelebt, wie einfach das Leben ist. Wenn dann so ein Influencer da erzählt, wie viel Millionen Euro oder wie viel Millionen Klicks und dadurch wie viel Euro er generiert. Das, was viele Leute und was die jungen Leute heute, mein Neffe mit seinen 13, 14 Jahren, was der nicht sieht, wie viel Arbeit das ist, was dahinter steht. Ich meine, ihr als Krüger Consulting, ihr müsst das selber wissen, wenn ihr euer Team losschickt, wie viel Arbeit dahinter steckt, aus mehreren Stunden Videomaterial ein 60-Sekunden Video zu machen. Das macht ihr ja nicht in 5 Minuten, sondern das ist harte Arbeit. Da stehen Menschen dahinter, die sich den Popo aufreißen, die wirklich Leidenschaft damit reinbringen. Und wenn diese Leidenschaft nicht da ist, sondern wenn man immer vorgelebt bekommt, man kann alles ganz einfach erreichen, man muss auch gar nichts dafür tun, dann ist die Enttäuschung für jemanden, der dann ins Berufsleben einsteigt, natürlich umso größer. Aber umso wichtiger ist es für den Arbeitgeber, eben auch darzustellen, dass man auch lustbetont arbeiten kann.
Ja.
Ich finde, natürlich gucken wir auf die Arbeitszeit, natürlich gucken wir auf die Stempeluhr, natürlich gucken wir auf alles Mögliche. Wir haben eine riesengroße Küche eingerichtet. Ich habe die große Küche nicht eingerichtet, weil ich das nicht möchte, dass die Leute das nutzen, sondern ich finde das wichtig, dass die Leute auch mal einen Kaffee trinken, vielleicht auch mal 5 Minuten Keks essen und am Tisch sitzen und sich auch mal über Privates unterhalten. Ich finde es unglaublich wichtig, dass die Leute nicht aneinander vorbeilaufen und sich nur guten Tag und auf Wiedersehen sagen, sondern dass sie wissen, was einen beschäftigt, dass sie wissen, wie ist das Leben des anderen, was hat er am Wochenende gemacht, was haben die Kinder gemacht, was haben die Hunde gemacht. Ein ganz großer Punkt bei uns ist, was wir sehr schnell festgestellt haben, meine Brüder oder mein Bruder Rasmus und ich, wir haben beide einen Hund. Den haben wir jeden Tag mit in die Firma gebracht. Dann hatten wir eine neue Mitarbeiterin und die verschwand immer um die Mittagszeit. Dann war die weg. Und dann kam die nach der Pause völlig abgehetzt wieder ins Haus. Und ich bin dann hingegangen, habe dann gefragt, sag mal, wo bist du denn immer? Ich sag, du lässt alles stehen und liegen, dann rennst du raus, springst ins Auto, bretterst davon. Ich sag, ja, sagt sie, ich habe einen Hund. Und der ist den ganzen Tag alleine zu Hause. Ich sage, dann bring ihn doch mit.
Der arme Hund, ja.
Großer Fehler, jetzt haben wir ganz viele Hunde. Mittlerweile hat also jede Abteilung seinen eigenen Abteilungshund. Aber ich fand das ganz, ganz wichtig. Das war gar nicht, also es gibt eine Regel. Die Hunde müssen sich untereinander verstehen. Also der neu dazukommt und sich nicht betragen kann, der muss halt draußen bleiben, dann ist das halt so. Aber mittlerweile darf jeder seinen Hund mitbringen, da heißt es plötzlich, ja, meine Eltern fahren in Urlaub, kann ich mit den Hund von meinen Eltern mitbringen, und hier ist dann einer, der bringt dann ab und zu den Hund seiner Tochter mit, und da kommt dann einer, der sagt, ich habe einen Hund vom Freund, und das lebt auf, das bringt ein bisschen Lockerheit rein. Wir haben zwar noch nicht die Hundeauslauffläche bei uns auf dem Gelände geschaffen, aber ich arbeite dran. Und das sind Dinge, die muss man einfach zugestehen. Es gibt doch nichts Schöneres, als das zu gewährleisten. Oder großer Wunsch von mir war, ja, das ist jetzt heute, das war nicht möglich, weil Hamburg da ein bisschen streng war in der Geschichte, aber ich wollte zwei Container bei uns raufstellen, wo ich gesagt habe, komm, machen wir ein Kinderhort. Ja, wir sind nur 30 Leute. Aber als wir die Möglichkeit hatten, von der Fläche her, hatten wir ganz viele Neuzugänge, also da sind ganz viele Mitarbeiter dann plötzlich das erste Mal Eltern geworden, wo ich gesagt habe, bringt die Kinder doch mit. Und das ist ja schlimm, so ein Schlüsselkinder, furchtbar, also dann können die doch lieber bei uns sein. Ich bin vielleicht auch ein bisschen egoistisch, dann können die bei uns ja auch kleine Ausbildung machen. Aber am Ende, das heißt, solche Dinge zu gewährleisten und solche Dinge zu ermöglichen, das ist die Aufgabe eines Unternehmers. Ja. Das ist die Aufgabe eines Unternehmens. Dem Mitarbeiter die Möglichkeit, wie soll ein Mitarbeiter sich in einem Unternehmen entfalten und verwirklichen können und Leistung bringen, wenn ich ihm das Werkzeug dafür nicht an die Hand gebe. Und das fängt nicht nur damit an, dass ich ihm einen tollen Schreibtisch und einen Laptop dahin stelle oder ein Auto vor die Tür stelle, sondern das fängt damit an, dass man eben auch guckt, wie kriegt man das alles unter einen Hut. Ich bin kein Fan von Homeoffice. Da bin ich ganz offen und auch ganz klar in meiner Aussage. Homeoffice hat sich eingeschlichen durch die Corona-Zeit. Ich halte Homeoffice für den Social Killer in jedem Unternehmen, weil die Kollegen nur noch über Teams, Skype und sonst was am Telefon miteinander interagieren. Und dann kann es keinen Zusammenhalt geben. Da gehen Informationen verloren, da geht ein Spirit verloren, da ist der Zusammenhalt ist nicht mehr da. Jeder ist plötzlich ein Eigenbrötler. Da geht es nicht darum, dass ich zu Hause anders arbeite. Auch das ist für mich überhaupt kein Geheimnis. Ich bin zu Hause, kann ich noch nicht mal sagen, ob ich produktiver oder weniger produktiv bin. Ich weiß aber, was ich zu Hause alles nebenbei mache. Und sei es nur den Müll rausbringen, die Geschirrspülmaschine ausräumen oder eben einfach dann doch plötzlich den Fernseher anzuhaben oder mal 5 Minuten auf die Couch zu setzen. Das ist alles nicht das Thema. Solange die Leistung gebracht wird, ist mir egal, wo jemand arbeitet. Aber ein Unternehmen ist doch auch ein Zusammenkommen von Freunden und Kollegen. Und das
Kind. Das kann man nicht fördern, nur durch ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier oder irgendwas dergleichen. Aber damit beschreibst du es auch eigentlich perfekt. Ganz am Ende kommt es halt immer darauf an, das Unternehmen lebt vom Output des Unternehmens. Wenn man produziert und du hast irgendwie alles, was du produzierst, danach jahrelang in der Gewährleistung drin und bist da jeden Monat vor Ort, weil du die Gewährleistung brauchst, wird das Unternehmen nicht funktionieren. Wenn du dann da länger brauchst, sparst du dir hier vielleicht hinten raus die Kosten und die Zeit. Wenn du hier vorne schneller bist und hinten raus auch Kosten und Zeit ersparst, dann ist es natürlich Props an den Unternehmer, Props an das Unternehmen, dass das Ganze so funktioniert. Und ich glaube, das ist halt auch sehr, sehr wichtig bei seiner Unternehmenskultur, dass man im Homeoffice halt danach schaut, was kommt am Ende bei raus. Ist ja nett, wenn jemand die Möglichkeit hat, an dem Tag vielleicht seine Wäsche zu erledigen, damit er abends dafür da ist, wenn die Kinder kommen. Muss man ja auch sagen, wenn man jeden Tag 18 Uhr, 16 Uhr zu Hause ist und man hat dafür nie die Zeit.
Ist doch toll
für und vielleicht ist der Output dann höher, weil man hat weniger Kaffeepause. Man macht halt nicht die Stunde Mittagspause, dann vielleicht nur eine halbe Stunde, weil die Mikrowelle ist viel näher und es ist viel, viel schneller gemacht und man kann sich eh nicht mehr verschnacken. Und unterm Strich, wenn der Output stimmt, ist es ja ganz am Ende egal. Und ich glaube, diese Philosophie sollte man häufig auch einfach pflegen.
Die Leistung muss stimmen. Und ich glaube, was man immer betrachten muss, es ist nie eine Einbahnstraße. Und das ist das, was heute viele, viele Unternehmer, aber auch viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen so sehen, dass es immer nur in eine Richtung geht. Und da werden häufig Äpfel mit Birnen verglichen, sondern ja. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und dieses Miteinander agieren kann nur zu einem erfolgreichen Unternehmen beitragen. Weil wenn ich nicht miteinander arbeite, sondern man anfängt, gegeneinander zu arbeiten, dann kann ich es auch lassen. Dann kann ich auch weggehen und kann dann Eis verkaufen oder sonst was. Großer Traum von mir, also sollte das mit der HTK irgendwann mal nicht funktionieren, ist ein großer Traum von mir, meine eigene Eisbude aufzumachen. Ich bin fest davon überzeugt, ich könnte das so viel besser als so viele andere. Aber weißt du warum? Wir waren am Wochenende an der Ostsee, traumhaftes Wetter, alle Eisläden geschlossen, nur einer, der hatte auf.
Das hatte ich letztens auch, ja.
20 Grad und nur ein Eisladen auf, da standen die Leute kilometerlang an. Natürlich hat der an dem Wochenende seine Freizeit geopfert. Natürlich hat der an dem Wochenende nicht die Zeit für seine Familie gehabt. Aber der hat das unternehmerisch richtig gemacht. Er hat das Unternehmertum gezeigt. Er hat gesagt, Mensch, gutes Wetter, ich schmeiße meine Eismaschine an, ich verkaufe. Und das gehört zu einem guten Unternehmer dazu. Und das ist das, was, wenn ein Mitarbeiter die Chance sieht, etwas zu bewirken und etwas voranzutreiben, dann ist der auch dabei und dann macht er da auch mit, wenn er den Erfolg auch mitsieht. Und wenn ich die Leute nicht am Erfolg beteilige, sondern sie nur so sehe, dass ich sage, ja, aber ich bezahle dich ja, du bist ja nun mal mein Mitarbeiter, du hast ja nun mal zur Verfügung zu stehen, ja, dann kann ich es auch vergessen.
Ja.
Meine Mitarbeiter sind gerne, hoffe ich, ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter, meine Mitarbeiter dort gerne zur Firma kommen. Das sehe ich an vielen kleinen Dingen. Ich muss keine Diskussion bei Überstunden führen. Ich muss keine Diskussion, es gibt keine Überstunden. Ich muss keine Diskussion beim Mehrwert, bei Mehrarbeit führen. Ich habe Kollegen, die sich freiwillig melden, wenn sie am Wochenende unterwegs sein müssen. Weil wir Kunden haben, da geht es eben nur am Wochenende. Ja. Wir haben Kunden, die wollen einen 24/7 rund um die Uhr erreichbaren Service haben. Da haben wir bestimmte Kollegen, die sagen, ja, gib mir das Handy, ich mache das. Da wird nicht diskutiert, sondern die sagen, das ist wichtig für das Unternehmen und leben damit. In anderen Unternehmen erlebe ich das, dass sich Leute davor verweigern und sagen, ja, warum soll ich das denn machen? Habe ich ja nichts davon. Was bringt es mir denn? Macht den Chef nur reicher. Und das ist falsch. Es mag für viele Unternehmen gelten, aber sicher nicht für unser Unternehmen, sondern wenn meine Brüder und ich, wir sind auch am Wochenende unterwegs und ich bin mir nicht zu schade, auch einen Karton einzupacken. Und wir versuchen auch, wenn es dann spät nachts am Wochenende, wissen wir, die meisten Probleme tauchen bei Kunden immer Freitagnachmittag 17 Uhr auf. Und am Wochenende und Montagmorgens um 7 Uhr muss alles wieder laufen. Dann stehen wir aber auch dafür ein und versuchen natürlich dann auch, wenn wir die Kollegen dann mal anrufen und sagen, kannst du mir die Infos geben, wir wissen ja auch nicht alles, dann auch Arbeit fernzuhalten. Aber es ist eben immer ein Geben und ein Nehmen. Es geht immer in beide Richtungen. Weil unterm Strich muss jeder Mitarbeiter verstehen, dass wir am Ende des Monats den Gehaltscheck unterschreiben müssen.
Ja.
Und wenn wir das nicht können, weil das Geld nicht da ist, dann ist das für alle Beteiligten ganz doof. Und das, was ich immer sage, und das klingt vielleicht wieder arrogant oder überheblich, aber ich habe 30 Jahre gearbeitet. Also wenn ich morgen aufhören muss zu arbeiten, ich habe alles erreicht. Ich muss nichts mehr erreichen. Ich bin safe. Ich bin sicher. Ich habe entsprechend dafür gesorgt, dass es mir gut geht.
Mhm.
Das, wie gesagt, das mag schlimm, überheblich, arrogant klingen, aber jemand, der erst 2 Jahre im Berufsleben steht und der verliert seinen Job, weil ich meinen Job schlecht gemacht habe, das ist schon ziemlich doof.
Das ist auch sehr verantwortungslos, ja. Ja. Dann hat er 30 Mitarbeiter, hat er nicht nur diese 30 Mitarbeiter, nein, die man da irgendwie
unterstützt.
Frauen und Kinder sind vielleicht 90 Leute in Summe. Ja. Vielleicht auch nochmal Großeltern, die unterstützt werden zur Rente, die heutzutage nicht mehr so prickelnd ist. Vielleicht hast du ganz am Ende 110, 120 Leute, ja, die du damit unterstützt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt im Leben von den Menschen.
Aber das kann ein Chef auch nicht sehen, wenn er sich nicht mit seinem Mitarbeiter beschäftigt. Wenn der Mitarbeiter nur eine Nummer ist, wenn ich bei Airbus arbeite, bin ich... Ich will nicht sagen, dass man bei Airbus eine Nummer ist. Das ist sicher nicht richtig, wenn ich das so darstelle. Aber schwarz-weiß gemalt ist, da bin ich einer von ganz vielen.
Ja.
Und dann wird eine unternehmerische Entscheidung getroffen, weil der Aktienkurs um einen Punkt nach unten gefallen ist. Und dann werden eben 10.000 Leute entlassen. Wobei, auch da muss man immer vorsichtig sein. Es wird in der heutigen Zeit wird immer davon gesprochen, ja, bei VW, bei Airbus, überall werden Leute entlassen. Das stimmt so nicht ganz. Die Leute werden nicht entlassen, sondern die Stellen werden nicht neu besetzt.
Ja.
Das heißt also, wenn ich jetzt Mitarbeiter nach Hause schicke, die in Rente gehen und, werden diese Stellen nicht mehr neu besetzt. Ja. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass ich die Stellen nicht neu besetzen kann, weil keine Fachkräfte da sind.
Ja,
ja.
Ja, und
Fachkräfte habe ich nicht, wenn ich nicht ausbilde. Also.
Absolut, absolut. Ja, da werden auch andere Maßnahmen getroffen. Also ich weiß noch damals, als ich bei Siemens gearbeitet habe, da wurden dann halt besondere Angebote gemacht. Wenn du schon früher in Rente gehst, bekommst du nochmal einen gewissen Betrag und dann hast du im Unternehmen ein Stück weit Geld gespart. Und damit, da sind halt sehr, sehr viele auch drauf eingestiegen. Ja. Sind sehr, sehr viele frühzeitig in Rente gegangen, weil der Betrag war auch ganz nett. Solche Themen gehören ja auch oftmals mit dazu. Das ist auch tatsächlich ein Riesengrund, wieso trotz dessen halt einfach der Fachkräftemangel immer noch in diesen Positionen Elektriker, Mechatroniker, gute Verkäufer, Projektleiter, ich will jetzt gar nicht über Pflege und Medizin und sowas sprechen, weil das ist eh nicht unser Fachgebiet, ist halt überall noch vorhanden, obwohl halt natürlich in diesen Unternehmen auch mal was eingespart wird.
Naja, das liegt vielleicht aber auch zum großen Teil daran, dass wir reihenweise Generationen eingetrichtert haben. Du musst studieren, du musst dies machen. Das ist toll, wenn wir lauter Doktoren und Professoren auf der Welt haben, aber irgendeiner muss auch Dinge bauen können. Und also ich glaube, jeder, der als Fliesenleger oder Gas-Wasser-Installateur, Elektriker unterwegs ist, der verdient so viel Geld, der kann heute so viel Geld verdienen, dass er sich aktuell keine Gedanken um seine Zukunft machen muss. Aber das ist ein Problem, was wir auch selber herbeigeführt haben. Also man hat diese Wertschätzung auf diese Berufe hat man einfach nicht geteilt.
Ja.
Das ist halt, ich glaube, es bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone, wenn man nett zu jemanden, der an der Kasse sitzt, ist. Ich glaube, es bricht sich auch keiner einen Zacken aus der Krone, wenn ich mal zum Postboten guten Tag und auf Wiedersehen sage oder mal frage, wie geht es?
Ja.
Also diese Wertschätzung in diese Richtung zu bringen. Natürlich will keiner mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter draußen durch die Gegend eiern. Aber irgendeiner muss es ja machen.
Und wenn wir, oder davon lebt unsere Gesellschaft.
Wir reden davon, dass die Karten, HVV-Karten, dass das alles teurer wird. Das sind kleine Probleme für den Einzelnen. Aber der Einzelne, der darüber meckert, dass der HVV jetzt seinen Preis um 10 Cent, 20 Cent angehoben hat, der muss ja auch mal vorsichtig hinter die Tür gucken und mal schauen, naja, der Busfahrer, der U-Bahn-Fahrer, der S-Bahn-Fahrer in Hamburg, der da sitzt, der hat ja auch ein Haus zu bezahlen oder Miete und muss seinen Kühlschrank vollkriegen. Und auch der möchte ja gerne vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr irgendwie einen kleinen Urlaub für 199 Euro im Billigsparprogramm machen. Das muss er sich ja auch erwirtschaften.
Ja.
Und
seine Eiskosten sind auch teurer geworden.
Ja, der muss 3 Euro für eine Kugel Eis bezahlen und 100 Euro mehr im Monat für Heizen und Strom und so weiter. Natürlich. Aber solange wir anfangen, diese Dinge so zu betrachten, oder solange wir nicht stoppen, diese Dinge so zu betrachten, und solange wir immer nur auf uns gucken und sagen, das hat mich jetzt mehr gekostet und das muss ich mehr Geld bezahlen. Naja, ich muss auch schauen, warum. Und da ist Politik mal ganz außen vor gelassen. Da spielt die Politik für mich keine Rolle, sondern die Politik ist dafür da, Dinge zu koordinieren, Gesetze zu entwickeln und zu machen. Aber wir sind in einer freien Marktwirtschaft und eine freie Marktwirtschaft ist nun mal so geprägt, dass wir freie Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidung müssen wir halt sehen, wie wir sie darstellen. Ich finde es beschämend und ganz schrecklich, wenn ich jetzt in der Zeitung gelesen habe, man kann über Tesla denken, was man will. Man kann über Elon Musk denken, was man will. Aber wenn Menschen Autos anzünden, weil der falsche Name draufsteht, dann greifen sie nicht Elon Musk an. Ja. Und dann greifen sie nicht die Marke Tesla an, sondern sie greifen in allererster Linie mal die Person an, die wahrscheinlich hart dafür gearbeitet hat, sich so ein Auto zu kaufen oder hart dafür arbeitet, sich das leisten zu können. Es ist für jeden, der in Hamburg wohnt, wenn man darüber spricht, ja, die wohnen in Eppendorf, die wohnen in Eimsbüttel, die wohnen in Blankenese, die müssen hart arbeiten für ihr Geld. Natürlich gibt es auch die wenigen, die viel Geld haben. Das muss ich nicht neidisch drauf sein. Ich bin nicht neidisch darauf, dass es jemanden gibt, der ein besseres Auto fährt, der mehr Urlaub macht, der ein Boot hat, sich eine Yacht leisten kann oder sonst was. Bin ich nicht neidisch drauf. Ich bin da interessiert. Ich finde das gut. Ja. Ich frage den mal, Mensch, wie hast du das gemacht? Kann ich da was von lernen? Kann ich davon partizipieren? Und das ist das, was in unserer Gesellschaft leider so nicht stattfindet. Ja. Und das ist das, was uns auch in den jungen Generationen oder was wir den jungen Generationen heute vorleben, viel Neid, viel wenig Interesse, sondern alles ist so leicht, ich muss nur den Mund aufmachen und dann kommen die Tauben da reingeflogen. Das tun sie nicht. Ja. Ist leider so. Und deswegen ist es immer ein Geben und ein Nehmen und es ist aus Arbeitnehmersicht immer einfach zu sagen, ja, der Chef, der Chef, der Chef. Aber der Chef muss eben auch nicht nur auf die einzelne Person, sondern er muss auch immer das große Ganze im Blick haben und er muss halt schauen. Es bringt nichts, wenn ich heute die Gehälter mal eben um mehrere Prozent erhöhe, weil alles teurer geworden ist. Auch für den Unternehmer ist alles teurer geworden.
In 4 Monaten zahlst du es nicht mehr.
Und plötzlich kann ich es nicht mehr bezahlen. Was ist dann schlechter? Ja. Viele Unternehmen, wir reden von ganz vielen Insolvenzen.
Dieses Jahr, ich habe erst am Wochenende eine Studie gesehen, für dieses Jahr sind schon wieder mindestens genauso viel wie letztes Jahr prognostiziert. Und letztes Jahr war Deutschland, ich habe auch meine Hausaufgaben mit Zahlen gemacht, letztes Jahr war Deutschland tatsächlich auf Platz 3 bei weltweiten Insolvenzzahlen, das heißt...
Aber das spiegelt doch eigentlich zwei Dinge wieder. Also erstmal, was ist eine Insolvenz? Eine Insolvenz ist nicht, wenn man aufhört, Brötchen zu verkaufen. Das ist also sicher nicht, was unser Wirtschaftsminister mal gesagt hat. Er hört ja nur auf zu verkaufen und geht dadurch nicht in die Insolvenz. Das ist natürlich Blödsinn. Sondern ein Unternehmen geht in die Insolvenz häufig. Ein häufiger Insolvenzgrund ist nicht, weil die Unternehmen keine Projekte, keine Aufträge mehr haben, sondern ein Großteil der Insolvenzen findet statt, weil die Unternehmen zahlungsunfähig sind. Mhm. Zahlungsunfähig werden sie deswegen, weil der Cashflow einfach nicht da ist und an irgendeinem Punkt die Banken natürlich auch kein Geld mehr geben, gerade in der jetzigen Zeit nicht. Also wir werden per Gesetz davor geschützt, uns in den Ruin zu begeben. Ja? Das heißt, private Menschen bekommen keine Kredite, wenn sie überhaupt das nicht zurückzahlen kann. Das ist vor vielen Jahren noch anders gewesen. Unternehmen müssen Bilanzen offenlegen. Wir müssen privat mit einstehen. Also am Ende des Tages, wenn die Firma morgen hops geht, habe ich nichts. Dann schlafe ich unter der Brücke. Das ist relativ einfach. Ich stehe in dem Unternehmen mit meinem gesamten privaten Vermögen drin, was sehr klein ist, wohlgemerkt. Also auch da, was Leute immer glauben, nur weil ich der Inhaber eines Unternehmens bin, bedeutet das nicht, dass ich Hunderttausende von Euro verdiene. Weit gefehlt. Da haben meine Brüder und ich eine ganz klare Philosophie. Bevor wir uns die fetten Gehälter auszahlen und das Geld aus dem Unternehmen rausziehen und wir unsere Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können, und das ist zu der Corona-Zeit der Fall gewesen, weil da plötzlich schlagartig für mehrere Monate, 3-4 Monate, der Auftragseingang bei Null war, weil keiner mehr gearbeitet hat, weil sie alle nach Hause geschickt wurden, weil keiner mehr wusste, in welche Richtung geht das, haben wir sehr schnell die Entscheidung getroffen, wir machen leer und die Mitarbeiter kriegen ihre Gehälter weiter. Da wurden nicht eingespart. Da haben wir schon geschaut, dass wir das Geld bezahlen können und haben schon geschaut, dass wir auch die versprochenen Weihnachtsgehälter und so weiter auszahlen zu unseren Lasten. Das sind natürlich keine, das soll auch kein Jammern sein und ich erwarte da auch keine Dankbarkeit oder irgend sowas. Das ist nicht, das ist mein Job, das ist meine Aufgabe.
Ja, das ist die Aufgabe für manchen
Schüler. Der Punkt ist, dass Unternehmen leider häufig in die Insolvenz reinrauschen, weil die Leute sich das zu einfach vorstellen. Und wenn das Geld alle ist, wenn ich ein Unternehmen gründe und das erste, und da gibt es eine tolle Statistik, die habe ich jetzt nicht vor Augen, aber es gibt eine tolle Statistik. Das, was Unternehmer, die ein Unternehmen gründen, als allererstes machen, ist sich ein großes Auto kaufen. Warum? Warum gebe ich plötzlich einen 5-6-stelligen Betrag für ein Auto aus? Ja, natürlich, weil das über die Leasinggebühren alles so toll und so einfach ist, aber es ist der falsche Ansatz. Das Geld in das Unternehmen rein investieren und vor allem reinvestieren, gerade in der Anfangsphase, unglaublich wichtig. Und das machen viele falsch. Und viele glauben, wenn sie sich selbstständig machen, dass es eben der 8-to-5-Job ist. Weit gefehlt.
Ja.
Selbstständig bedeutet 24/7, jedes Jahr. Bis zum letzten Tag, bis ich in Rente gehe.
Ja.
Ansonsten kann ich ein Unternehmen nicht führen. Und natürlich ist es schwierig, ein Unternehmen zu führen. Und natürlich stellen sich viele Leute das ganz einfach vor und scheitern dann daran an so einfachen Problemen wie, ich fühle mich heute Morgen nicht, ich bin krank. Und plötzlich ist der Mitarbeiter, den ich ganz dringend brauche, eine Woche nicht da. Plötzlich kommt die Steuer und ich muss 20.000, 50.000 Euro oder was auch immer Steuern bezahlen. Plötzlich muss ich einen Steuerberater beschäftigen. Plötzlich muss ich einen Lohnbuchhalter beschäftigen. Weil ich kann das nicht alles selber machen. Weil wenn ich das alles selber mache, dann komme ich an den Punkt, dass ich meine eigentlichen Tätigkeiten nicht mehr nachkommen kann. Das heißt, der bürokratische Aufwand ist unglaublich hoch. Ich muss plötzlich Arbeitsschutzgesetze einhalten. Ich muss mich mit Themen auseinandersetzen wie Gefährdungsbeurteilung.
Und das alles proaktiv, ja.
Und das muss ich selber. Ja. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das ist einfach das, was viele unterschätzen. Und dann wird viel Geld ausgegeben für Dinge, die man machen muss, aber man kommt nicht mehr zum Arbeiten. Das ist ein Problem. Was ich aber an dieser Statistik, dass Deutschland Nummer 3 der Insolvenzen ist, viel, viel interessanter finde, ist, wie viele Menschen in unserem Land eigentlich den Mut haben, sich selbstständig zu machen und wie viele Menschen diesen Traum leben und wie viele Menschen diesen Schritt wagen. Und nur weil wir so viele Insolvenzen haben, und die Statistik kenne ich auch nicht, wie viele von neu gegründeten Unternehmen überleben und wie viele neu gegründete Unternehmen bieten die Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen.
Ja.
Wie viele tolle Startups gibt es in Hamburg? Wie viele tolle Startups gibt es, die sich mit dem Thema Marketing, Social Media beschäftigen, was immer wichtiger wird? Klar, logisch wird das immer wichtiger, weil vor 20 Jahren hatte noch keiner ein Apple iPhone mit Bildschirm, wo man gucken konnte. Da haben wir noch tolle Hochglanzprospekte gedruckt, wo wir erklärt haben, was für ein tolles Unternehmen wir sind. Das zählt heute nicht mehr. Auch da, es hat eine Verschiebung stattgefunden und junge Menschen fangen an, sich für ein Unternehmen eher dann zu interessieren, wenn so ein alter Sack wie ich kommt und sagt, wir sind ganz toll und so einen Termin wie mit dir heute macht und klug schnackt.
Nee, absolut, aber das ist auch ein sehr großer Grund. Also ich habe die Statistik auch gesehen gehabt. Natürlich war das oberste Problem, war halt so ein Cashflow-Problem, ist klar, weil das ist halt ein Insolvenzgrund. Das ist ein Grund, weswegen man das beantragen muss ganz am Ende. Ein Thema, was wirklich auch viele angegeben haben. Ich habe die Statistik gesehen, ich habe die am Samstag, wie gesagt, eingeblendet bekommen. Ich kenne jetzt nicht mehr jede Zahl auswendig, aber das Thema Aufträge nicht abarbeiten zu können aus gewissen Gründen, entweder weil sie nicht mehr so rentabel sind, wie wo man sie gewonnen hat und wo man sich noch über den Auftrag gefreut hat, als auch weil man das Personal nicht hat, das waren auch mit große Gründe. Wir haben tatsächlich einen Kunden, der sogar aufgrund einer gewissen politischen Lage, ich will es da das möglichst schwammig halten, aber der kann aufgrund einer gewissen politischen Lage, und das hat jetzt noch nicht mal was mit Russland zu tun, kann er eine gewisse Art von Aufträgen innerhalb von Deutschland einfach nicht mehr so zu Ende bringen. Und das ist ein Thema, da ist man als Unternehmer natürlich dann wirklich schwierig dran. Ich habe aber noch eine kleine witzige Story, die ich so vielleicht zum Abschluss an das, was du vorhin gesagt hast, mit reinbringen möchte. Weil wir haben ja vor allem den Fokus heute auf das Thema Personal und wie man eigentlich dafür sorgen kann, dass man... genau.
Nicht Personal.
Ja, Personal, Mitarbeiter. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man es lebt und nicht, wie man es nennt. Und wir heißen halt Krüger-Personal, das ist unsere Domain.
Okay, gut.
Aber es geht ja heute um Mitarbeiter oder Kollegen. Und eine Story, an die ich mich gerade zurückerinnert habe, von dem, was du vorhin gesagt hast. Ich habe damals in meinem dualen Studium hatte ich eine Person, die hat ein Abitur gemacht und die wollte nicht studieren, weil sie hat gesagt, nee, das ist nicht mein Ding, ich möchte jetzt nicht schon wieder 4 Jahre Theorie und ich will auch eigentlich gar nicht den Job dann antreten, den man danach macht, der auch so eher theoretisch ist als Ingenieur. Er hat gesagt, ich möchte Mechatroniker werden. Damals im Konzern beworben und der Konzern hat gesagt, sorry, mit Abitur bieten wir nicht dir die Möglichkeit der Ausbildung. Er hat gesagt gehabt, mit Abitur kannst du bei uns auch die Ausbildung machen, aber nur in einem dualen Studium. Nach dem 4. Semester hat er sich es hat ihm einfach nicht gefallen, er war nicht so der Prüfungsklausurtyp, er hat sich dafür entschieden, das Studium abzubrechen und damit im Zusammenhang auch die Ausbildung nicht mehr fortzusetzen und hat in einen anderen Fachbereich gewechselt. Und genau das ist natürlich ein Thema, ich glaube, da müssen viele umdenken, da müssen viele von ihrer Kultur umdenken, von dem, was sie fördern. Man kann, und ich glaube, das ist auch die große Quintessenz dessen, was ich auch bei dir rausgehört habe, man kann nicht erwarten, dass man Sachen bekommt, ohne jemals dort rein investiert zu haben. Als Arbeitnehmer nicht die Förderung, wenn man nicht irgendwo auch gleichzeitig die anderen Aspekten nachgeht. Als Unternehmen nicht das neue Personal, die neuen Mitarbeiter. Wenn man nicht selber ausbildet, kann man ja nicht erwarten, dass nur andere ausbilden und man von dort halt dementsprechend irgendwie sein Personal auf einmal gewinnt, obwohl man selber das Gleiche nicht bereit ist, rein zu investieren. Und ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Grundphilosophie, die uns halt auch die Arbeit mit dem Kamerateam so leicht macht. Also es war jetzt nicht der Ruben mit dabei, den erzählst du, sondern der Niklas, der hat das auch berichtet. Das ist echt ja, es war eine richtig coole Stimmung bei dem Dreh. Und ja, ohne diese Philosophie, ohne die Unternehmenskultur, werdet ihr, glaube ich, nicht in der Lage, so stark eure Arbeitgebermarke nach außen zu tragen.
Danke. Lass mich klugschnacken.
Ja, immer gerne.
Eins setze ich noch drauf.
Dafür bist du halt hier.
Du hast gerade gesagt, dass Arbeitnehmer möglicherweise nicht die Förderung bekommen, die sie erwarten. Mhm. Ich bin Arbeitgeber. Die Erwartungshaltung eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin besteht im Regelfall, und das ist das, was ich heute erlebe, gern darin, dass man erwartet, dass der Arbeitgeber freiwillig kommt und etwas anbietet. Das habe ich ganz am Anfang vorhin gesagt. Die Problematik bei dem Arbeitgeber ist 99% negativ Information, die ankommt. Das geht nicht, das ist zu spät geliefert worden und, und. Das heißt, wir werden häufig immer nur mit den schlechten Dingen in unserem Geschäft beschäftigt und müssen Lösungswege versuchen zu erarbeiten, weil das ist unser Job.
Ja.
Und natürlich darf ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin erwarten, dass der Chef, der Vorgesetzte, wie auch immer, auf einen zukommt und Optionen anbietet. Aber das ist nicht der Normalzustand. Das ist auch bei uns nicht unbedingt der Normalzustand. Der Normalzustand ist, dass ich erwarte, wenn einer was möchte, dann muss er den Mund aufmachen. Da reden wir von Weiterbildung, da reden wir von, ich möchte weiterkommen im Leben, ich möchte was erreichen im Leben, ich möchte mehr Leistung bringen im Leben, ich möchte eine andere Position innehaben. Ich kann nicht hinter die Stirn der Leute gucken, ich kann nicht in die Köpfe reingucken, das funktioniert nicht. Ich kann immer nur das bewerten, was ich sehe, und ich kann immer nur das bewerten, was bei mir ankommt. Und das ist das, was meistens immer nur von außen an mich herangetragen wird. Ich habe keine Zeit, den ganzen Tag bei meinen Mitarbeitern am Schreibtisch zu stehen und zu gucken, was arbeiten die da und wie erfolgreich oder wie wenig erfolgreich
sind sie. Die haben bestimmt auch keine Lust darauf, dass du das machst.
Da bin ich mir sehr sicher, dass sie das nicht wollen. Zumal, und das hatten wir ja eben, das sind eben, wie wird ein Unternehmen geführt oder wie musst du ein Unternehmen durch das Wasser bringen am Ende als Boot leiten oder fahren. Du musst halt schauen, dass du langfristig vorausschauend planst. Und dann bleiben viele Dinge gerne auch auf der Strecke. Und das ist noch nicht mal böser Wille. Also von meiner Seite aus ist das nie böser Wille. Sondern das halte ich so wie mit kleinen Kindern. Wenn das kleine Kind was will, dann muss es den Mund aufmachen und muss es was sagen. Und ich kann nicht wissen, wenn einer sich weiterentwickeln will, wer dann das nicht tut. Ich kann nicht wissen, ob ein Mitarbeiter gerne noch mal studieren möchte oder eine andere Position. Sondern ich möchte gerne ich würde mir wünschen von Mitarbeitenden, dass die auf mich zukommen oder dass sie grundsätzlich auf ihre Chefs zukommen und das auch klar ansprechen.
Ja.
Weil wenn ich es nicht anspreche, dann kann das auch nichts werden. Und nur so kann ich auch eine Erwartungshaltung aufbauen. Die Erwartungshaltung für sich zu behalten und zu sagen, ja, ich würde ja so gerne, aber mein Vorgesetzter kommt ja nicht auf mich zu, ist die falsche Einstellung.
Ja.
Das ist die grundsätzlich falsche Einstellung. Es ist eben immer ein Geben und ein Nehmen und es ist auch ein Fordern. Und dieses Einfordern, das muss halt von den Mitarbeitenden kommen. Die müssen kommen und müssen sagen, ich hätte gerne. Wenn dann der Chef nicht darauf reagiert und wenn dann der Chef etwas verweigert, dann ist ein schlechter Chef.
Ja.
So einfach ist das.
Ja. Ja, oder auch nicht vielleicht erklärt, wieso halt eben auch nicht. Jetzt haben wir aber dich ganz viel schon mal kennengelernt heute hier. Ich kann jedem Zuschauer, der jetzt hier mit dran ist, empfehlen, einmal HTK auf Social Media zu folgen. Wir verlinken das auch einmal unten, weil wer davon jetzt noch nicht genug hat, der kann erstens sagen, dass er den Podcast gut fand. Dann machen wir wahrscheinlich auch nochmal einen zweiten, weil Hamburg, das ist irgendwie nah. Dann vielleicht nicht bei uns, sondern vielleicht dann bei euch vor Ort im Podcast. Aber die Resultate von unserem ersten Dreh und vor allem jetzt auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und auch nochmal zu sehen, wie reagieren dann diese Mitarbeiter, wie agieren diese Mitarbeiter auf Social Media? Dazu kann ich auf jeden Fall empfehlen, HTK schon jetzt zu folgen, denn was dann in den nächsten Wochen kommen wird. Ich habe auch schon ein paar Sachen mir von dem Mediateam extra schon mal angeschaut, obwohl es noch nicht das Stadium hat, dass man sagen kann, jetzt ist es perfekt rund, sondern eher noch ein Rohschnittstadium in dem Moment, wo ich es angeschaut habe. Mhm. Das wird eine richtig, richtig gute Sache. Ich freue mich drauf, dass ihr das Vertrauen in uns und Krüger Consulting steckt, und ich freue mich mega drauf, wie eure Mitarbeiter reagieren, wenn sie euch dann auch mal richtig auf Social Media sehen und welchen Impact das natürlich auch nochmal hat für diese ganze Kultur, die wir gerade angesprochen haben. Ist ja immer von beiden Seiten. Intern gute Kultur kann man nach außen gut transportieren. Wenn man nach außen spricht, erhält man auch wieder intern einen kleinen Reward. Ich bin sehr gespannt, was sich so in den nächsten 6 bis 12 Monaten da bei euch ergibt.
Das Vertrauen ist absolut gerechtfertigt. Wir fühlen uns sehr wohl und es waren tolle Tage, viel spannende Erlebnisse. Die Ergebnisse auch in den Nachgesprächen mit den Kollegen waren überraschend, aber sehr positiv, ohne Frage. Wir sind mehr als gespannt auf die Ergebnisse. Wenn du jetzt sagst, ihr habt den Rohschnitt, dann muss ich da gleich mal gucken. Aber das war die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Also einmal mit euch als Team vom Anfang an in der Beratung, die Workshops, die ihr gemacht habt, haben uns tatsächlich neue Wege gezeigt, auch Dinge mal zu betrachten. Mir ist es leider nicht gelungen, Marlene abzuwerben. Ich habe es versucht. Du darfst sehr sicher sein. Nein, habe ich natürlich nicht. Aber das war toll.
Selbst wenn du es versucht hättest, ich muss mir darüber keine Sorgen machen.
wir haben uns wirklich extrem super aufgewogen gefühlt. Und wenn ich das so sagen kann oder sagen darf, sprecht Krüger Consulting an. Da seid ihr gut aufgehoben. Das passt auf alle Fälle.
Vielen Dank. Danke auch und dann bis zum nächsten Mal.